Hallo und herzlich willkommen zu Folge 61 von Channelcast, heute aus München mit zwei zugeschalteten Kollegen, aber zunächst mal begrüße ich mein Gegenüber, den Andreas Raum, habe die Ehre.
Guten Tag, Herr Meier.
In Werther zugeschaltet, der Andreas Wenninger.
Guten Morgen.
Und dann aus Amsterdam zugeschaltet haben wir den Michael Reiserer. Servus Michael.
Guten Morgen zusammen.
Ja, wunderbar. Also auch in Holland gibt es Internet. Das ist ja ganz großartig.
Das glaube ich, werden wir im Verlauf der heutigen Session dann sehen, ob es Internet gibt und wie stabil.
Du hast gesagt, du hast super Bandbreite und von daher müsste das alles halten. Wir haben ja gestern schon mal eine halbe Stunde gequatscht und das war ja wirklich toll. Also es hat prima tadellos funktioniert, ne?
Ja, ich gehe davon aus. Ja.
Du, was machst du zurzeit in Amsterdam, damit wir das ein bisschen einsortieren können?
Ja, in Amsterdam ist der Enterprise Mobility Exchange ein ganz spannender Event in einem Format, wie es wahrscheinlich in Deutschland nie funktionieren würde. Dort profilieren sich alle Teilnehmer, um mit Anbietern von Softwarelösungen zu sprechen. Also die sagen, welche Budgets sie haben, welche Verantwortung sie haben, was so dringende Termine sind. Und auf der da gibt es dann so 30 Minuten One-on-Ones. Und auf der anderen Seite gibt es einfach Fachvorträge, wo die sich nur austauschen, ohne dass Hersteller ihre Geschichten erzählen. Also richtiger, einfacher Erfahrungsaustausch. Und ich habe Interesse an dem Produkt auf der anderen Seite. Und das finde ich eigentlich eine ganz spannende Kombination, weil man sehr viel lernt von Unternehmen wie Transavia, Carlsberg Brewery, die da alle vertreten sind, Porsche Informatik, also hochgradiges Lernen. Mhm. Und auf der anderen Seite führt man auch interessante Gespräche.
Sehr gut. Dafür muss man aber natürlich einiges an Geld vermutlich auf den Tisch legen, ne?
Richtig, es ist kein sozialer Event, aber wie so oft in dieser neuen Welt sagt man, wenn es wirklich Nutzen bringt und man den messen kann, warum nicht?
Ja, natürlich, vollkommen klar. Ich meine, dieses Format gibt es auch auf dieser großen Distributorenveranstaltung, die immer in Monaco und Cannes stattgefunden hat, die hieß, wie heißt die nochmal?
Auf der
IT, wie heißt denn diese große Veranstaltung?
Verwirr mich jetzt nicht, sonst fällt es mir nicht ein. Marktforscher und genau. Steve Blasier heißt der Mensch.
Ja.
Und die Veranstaltung heißt Cannalys.
Cannalys.
Genau. Das bei der Cannalys ist es so, die Vorträge sind irgendwie großteils ja gut, das ist ein bisschen fies, aber ich sag's jetzt trotzdem. Die Hersteller loben sich zum Teil über den grünen Klee in ihren Keynotes. Der interessante Part ist wirklich der Networking-Part, in dem es One-on-One gibt. Das heißt, man trägt sich vorher in eine Liste ein und sagt, mit wem man sprechen möchte, und genau, das System arrangiert
dann Termine. Der schaut dann, ob es ein Matching gibt, also genau, ob jemand anderer an deinem Thema interessiert ist.
Dann genau, und man kann auch sagen, ich möchte, was weiß ich, mit der HP-Chef ist da, ich möchte mit dem HP-Chef sprechen.
Genau.
Oder irgendein Systemhauschef ist da und mit dem möchte ich sprechen. Mhm. Und das wird dann gematcht, und interessant ist das Incentive dahinter. Das heißt, es gibt den Gewinner. Der Gewinner ist derjenige, der am meisten Networking-Termine gemacht hat.
Okay.
Die
breitesten Themen hat.
Ja, die Vorträge sind sollen etwas dünn sein und die Markteinschätzungen auch, aber ich bin noch nicht da gewesen, keine Ahnung.
Vielleicht sollten wir mal von viele Jahre in Folge da. Machen.
Genau, du, Andreas, du warst
nämlich. Andreas, erzähl mir.
Ja, du warst da immer dort, das stimmt.
Für mich eine der besten Veranstaltungen in der Branche, neben dem IT-Gipfel von der, wie heißt denn die IT-Summit, glaube ich, von der IT Business News. Das sind für mich die besten zwei Veranstaltungen gewesen. Also die von Steve Brazier. Genau wie du sagst, Andreas, die One-on-Ones, sehr gut, gutes Tool, wo du dich vorher vernetzen kannst. Vieles dann doch immer noch live auch vor Ort, dann hat sich spontan ergeben, sage ich mal. Die Herstellergeschichten, naja, es waren halt so WKZ-Kühe, nenne ich sie. Der Vortrag von Steve Brazier, den fand ich immer eine Bereicherung, habe ich mir jedes Jahr schicken lassen. Ja, und du hast halt wirklich die Möglichkeit, sonst nicht international auf C-Level-Ebene an Leute ranzukommen. Innerhalb Deutschland oder Europa schon eher, klar, aber da hast halt dann auch mal eine HP-Chefin oder vergleichbare. Ja, also fand es immer sehr, sehr gut. Wir sind auch immer mit gut vielen Leuten, so viel wie möglich war. Also du kommst da nicht einfach ohne weiteres hin. Aber so zwei, drei Leute haben wir immer reingebracht. Und das war immer sehr, sehr ergiebig. Man darf nur nicht den Trugschluss aufsetzen, dass das irgendwie Erholung wäre.
Nee, Wiederholung klang das bei keinem, mit dem ich bis jetzt gesprochen habe.
Du kannst das so und so aufnehmen, ne? Aber wir haben da echt immer gerockt. Also wir haben uns auch langatmig vorbereitet, wen wir mit was ansprechen wollen, weil du erledigst halt in zwei Wochen so viel, wie du sonst viele Monate dafür brauchst. Ja, ich fand es immer sehr gut. Ich glaube, meine Ex-Kollegen von der Synaxen machen das auch immer noch.
Ja, also es ist schon eine gute Möglichkeit. Man muss halt immer ausprobieren, was so ein guter Vertriebsweg letztlich dann für einen auch ist. Und Andreas, wir haben ja das Thema Messe für uns zurzeit so in Erprobung. Was heißt Erprobung? Wir haben ja schon etliche hinter uns. Angefangen haben wir mit der Euroshop in Düsseldorf und Internet World in München, ne? Die wir quasi parallel besucht haben, und München ist ja sehr, sehr gut gelaufen. Also das war wirklich ganz hervorragend. Und du warst da untergebracht auf dem Stand von einem Bekannten von dir, der dir dann sozusagen die Leute, die sich für Getränkerücknahmesysteme interessiert haben, und da sind ja einige große dann vorbeigekommen, die hast du dann anschließend noch empfangen nehmen können. Und dann warst du auf den E-Commerce Days in Köln.
Und da, auf der K5 waren wir auch.
K5 waren wir auch, und da haben wir auch sehr gute Erfahrungen eigentlich gemacht, ne?
Schon mal großes Interesse. Jetzt muss ich mal fragen, Michael, wie ist denn deine Erwartungshaltung? Läuft die Konferenz da schon, oder?
Ja, die nähert sich schon dem Ende.
Okay, gib mal so ein bisschen ein Zwischenfazit.
Ja, also ich habe ganz viel Feedback, also jetzt aus Anbietersicht, sage ich mal, ist das ein sehr, sehr tolles Format, weil man wirklich qualifizierte Gespräche führt. 30 Minuten, man weiß, was die Menschen suchen, man weiß, ob das passt, und man hat wirklich eine komplette, qualitativ hochwertige Gesprächssituation. Und ich finde auch diese Trennung super angenehm. Wenn man nicht in diesen One-on-Ones ist, ist man nicht im Verkaufsmodus, weil das Matching ist sehr akkurat erfolgt, und es macht dann auch keinen Sinn, jemand voll zu quatschen, sage ich jetzt mal ganz
flach. Weil der irgendwas total anderes sucht.
Genau. Genau, weil das Matching ist schon erfolgt, und man kann sich dann wirklich auch einfach austauschen über ganz unterschiedliche Dinge. Kannst sofort auf den Punkt kommen, ne? Genau, und das finde ich eigentlich super, super angenehm. Interessant sind aus meiner Sicht dann die Vorträge. Das ist immer das, was ich ganz viel bei so Events eigentlich nehme. Und das kann man allen Veranstaltern nur raten. Macht wirklich Content. Also lasst Anwender austauschen, erzählt aus der Praxis, und bitte nicht diese geschönten Hersteller bezahlten Vorträge, bei denen sagt, das ist echt total unkompliziert und alles super und die Sonne scheint. das interessiert irgendwie niemand, und man nimmt da auch so viel mit. Also was hat das für einen Impact auf Business? Ich habe hier jemanden kennengelernt bei Lufthansa Cargo, und der Kollege, der verantwortlich ist für die Applikationen, die bei Lufthansa Cargo im Cockpit eingesetzt werden, der ist Pilot. Und dann habe ich den gefragt, habe ich gesagt, Mensch, das ist ja eine verrückte Hürde. Dann sagt er, naja, die ITler können es halt nicht. Die haben ja keine Ahnung. Und dann habe ich gesagt, oh, da mögen sie ihre IT-Kollegen bestimmt sehr gerne. Dann sagt er, ja, das dürfen sie glauben. Und der hat mir die Geschichte erzählt, sagt er hat ein iPad mitgenommen, er war einer der Ersten, deswegen hat er den Job auch bekommen. Und die haben alle gesagt, ja, das geht halt bei uns nicht. Und er hat dann einfach mal selbst eine App programmiert und hat gesagt, doch, es geht. Und ich finde das, also, und ich meine, das ist ja unbezahlbar, solche Erfahrungen zu haben.
Ja, absolut, ja. Genau. Jetzt mal für alle Hörer, die dich vielleicht vom Namen her kennen und auch wissen, dass du bei Apiomat arbeitest, kannst du mal in versuchen, wir haben gestern schon kurz drüber gesprochen, ob du in 2, 3, 4 Sätzen mal kurz erklären kannst, was das Unternehmen macht.
Ja. Ich habe jetzt hier gerade nochmal einen großen Schluck aus meiner Getränkepulle genommen. Nein, relativ einfach. Apiomat hilft etablierten Unternehmen, dieses Buzzword digitale Transformation mit echten Lösungen umzusetzen. Und wie machen wir das? Wir haben ein Stück Software, das nennt sich Backend as a Service, und das braucht man immer, wenn komische neue Kanäle daherkommen, Frontends. Also das war früher im letzten Jahrtausend sowas wie das Web, das hat große Unternehmen für eine Herausforderung gestellt, zu sagen, wir müssen jetzt dieses Internet anbinden. Das war vor 5, 6 Jahren dieses Apps, das die Älteren von uns erinnern sich noch dran. Leute, die noch einen Facebook-Account haben, nehmen Apps her. Und also alle, die so über 30 sind. Und jetzt gibt es eben einen komplett neuen Kanal, Alexa Echo, Spracheingabe, Google Home, HoloLens von Microsoft. Und man muss ja immer mit seinen Services auf all diesen verrückten neuen Kanälen dabei sein. Und genau diese Kanäle enablen wir durch ein Stück Software, sodass man alle diese Kanäle bedienen kann, obwohl man hinten immer noch das gleiche historisch gewachsene ERP-System hat. Und das machen wir einfach mit einem Stück Software.
Okay.
War das einfach?
Ja, ich glaube, ich habe groben habe ich schon verstanden. Kurze Rückfrage, wenn du jetzt sagst, solche Endgeräte wie Alexa Echo zum Beispiel, also soweit ich das ja verstanden habe, ist das ja eine gewisse, eine Art offene Plattform, also du kannst ja da sogenannte Skills zur Verfügung stellen, die man dann in Alexa aktivieren kann. Und dann erkennt die auf bestimmten, wenn ich einen bestimmten Begriff sozusagen nenne, weise, okay, ich soll jetzt diesen Skill ganz einfach benutzen. Geht es in die Richtung, also dass Unternehmen in die Lage versetzt werden, solche Skills zur Verfügung zu setzen, zur Verfügung zu stellen, die dann bestimmte Sachen im Hintergrund ausführen?
Genau, also das Alexa wächst ja kontinuierlich. Das heißt, ich sag mal, ein einfaches Beispiel ist eine Schadensmeldung bei einer Versicherung. Oder die Abfrage meines Private Banking Depots, meines Vermögens bei meiner Private Bank. Oder was wir für hier auf den Event einfach mal gebaut haben, ist, wir haben eine App genommen und haben einfach den gleichen Service als Alexa Skill bereitgestellt. Das heißt, man konnte dann sagen, Alexa, what's next on Exchange? Und dann hat die gesagt, in 30 Minuten startet der Vortrag von Lufthansa. Cool. Im Raum 2.
Cool.
Also einfach, es ist ein Kanal, alles, was ich heute im Web mache, etwas kaufen, etwas verkaufen, Service in Anspruch nehmen, mich informieren. Alle diese Services, die ich im Web auf einer App habe, die muss ich als Unternehmen umgehend auf diese Sprachsysteme. Und Vorsicht, das kann eben nicht nur Echo Alexa sein, sondern das kann auch Google Home sein. Mhm. Das kann auch Microsoft Cortana und der Harman Kardon Lautsprecher sein. Also da wird es noch viele mehr Kanäle geben. Mhm. Genau, aber in genau diese Richtung geht's.
Haben die Unternehmen, auf die du da triffst, tatsächlich solche Endgeräte, von denen du gerade gesprochen hast, also HoloLens oder Alexa oder Google Endgeräte, wie auch immer, schon tatsächlich auf dem Radar? Also
ja, absolut. Also ich glaube, da gibt es die Markt des Faktischen. In den USA hat Amazon 20% seines Umsatzes über Echo-Devices gemacht.
Ja.
Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, die Adaption ist radikal und wir haben einen Enterprise-Kunden, eine Bank sogar, die macht Belegfreigabe über Alexa.
Mhm. Echt?
Das heißt, also die haben, das ist ein ganz lustiges Beispiel, die haben einen 5-stufigen Genehmigungsprozess. Das heißt, der dauert ein bisschen.
Machen Sie jetzt einen Handstand?
Genau, und dann haben die den auf eine App gebracht. Das hat die Zeit verkürzt und jetzt haben die so einen Pilot mit den ersten Führungskräften, die einfach beim Frühstückstisch in Klartextsprache sagen, Alexa, welche Belege habe ich freizugeben? Gib mir weitere Informationen zu diesem Beleg und genehmigt ja, nein. Mhm. Also das ist absolut da und ich glaube, ein deutliches Beispiel ist dieses Thema Home Delivery, jetzt im B2C-Bereich. Man sieht deutlich in Berlin, wer hat das Rennen gewonnen? Natürlich Amazon Fresh. Mhm. Ganz einfach, weil meine Einkaufsliste auf Echo ist und alle, die irgendwelche Apps gebaut haben mit großem Aufwand, Rewe und sonstige und Webseiten, das ist halt blöd, weil die nimmt keiner mehr her.
Ja.
Das ist so Technologie von gestern.
Ja. Also ich denke auch, dass Alexa in Sachen Kundenbindung das Großartigste ist, was Amazon sich hat einfallen lassen können. Und Jeff Bezos sagt ja selber auch, er geht schwer davon aus, dass Alexa Standbein Nummer 4 wird für das Amazon-Geschäft. Also einmal das E-Commerce-Geschäft, das ganz normale, dann zweites Standbein ist das Thema Prime. Das dritte Standbein ist alles rund ums Thema AWS. Und das vierte Standbein dann eben Alexa. Und ich bin auch ehrlich gesagt sehr erstaunt über die Absatzzahlen von Alexa. Also sind die erste Zahlen mal durchgesickert. Die haben ja in den USA, also alleine in den USA, schon weit über 11 Millionen Geräte ausgeliefert. Ne? Das ist total irre. Also dass das so schnell adaptiert, hätte ich nicht gedacht, weil ich sag mal, das Thema Spracheingabe, kennen wir ja zumindest diejenigen, die ein iPhone nutzen, und ich glaube, auf Android gibt es wahrscheinlich auch ein ähnliches System, kennt man ja eigentlich schon. Aber ich hatte immer den Eindruck, dass es relativ wenig genutzt wird. Es war immer die Unzufriedenheit, das System erkennt einen nicht, kann ich erzählen, was ich will. Es reagiert einfach nicht drauf. Andreas Wenninger, du hattest da auch erzählt, dass dir zum Beispiel nicht gelingt, im Auto über Siri eine E-Mail abzusetzen oder sowas. Ne? Da scheiterst du ja
regelmäßig. Gelingt schon, aber ich habe halt keine Vorauswahl, über welchen Account das es rausschickt, sondern nimmt einfach den vorkonfigurierten, der im Betriebssystem hinterlegt ist. Das weiß ich natürlich nicht auswendig und ich möchte auch nicht immer vom gleichen Account senden. Mhm. Das Gleiche ist bei der Empfänger-E-Mail-Adresse. Man hat ja durchaus Kontakte, die mehrere E-Mail-Adressen haben, möchte ich auch nicht immer an die vordefinierte vom Betriebssystem senden. Also das ist noch sehr rudimentär, aber es ist nur eine Frage der Zeit.
Mhm. Genau.
Aber ja. Es muss schon so sein, dass wenn mein Achtjähriger da reinquatscht, dass das passiert, was er will.
Mhm. Nee, dass das passiert, was du willst. Oder?
Ja, das ist dann der Advanced Mode.
Ich glaube, das ist auch was Alexa oder Amazon Echo wieder unterscheidet von all diesen anderen Lösungen. Es war von Anfang an offen. Das heißt, es gibt eben Anbieterservices. Meine Mutter bestellt sich ihr Taxi über Echo, weil das kann's. Ja, die kann MyTaxi-App, kann's nicht bedienen und anrufen, nervt sie. Und ich glaube, diese Marktmacht, ich habe gerade nochmal Volkswagen und Ford haben beide angekündigt, diese Fähigkeit, Sprache zu erkennen, Alexa-Anbindung in ihre Fahrzeuge zu bringen. Mhm. Und ich glaube, da fallen uns dann alle auch sehr viele B2B-Cases ein, die man da sofort umsetzen könnte. Also ich glaube, dass es jetzt auf so einem ganz einfachen Level es funktioniert. Hier sind ja auch doch relativ viele Menschen mit Dialektprägung jetzt im Gespräch. Es funktioniert mit Dialekten noch nicht wirklich rund. Es hakt noch an der einen oder anderen Stelle. Aber die Geschwindigkeit, mit der das adaptiert wird, und wir werden ganz schnell feststellen, dass viele Menschen das als einzigen Kanal nutzen. Mhm. Weil eine App, das ist so für so uns Techies und dieses Internet auf diesem Laptop. Aber ich glaube, die normale Masse über Sprachkommunikation, das wird ein Thema sein.
Ah, da bin ich mal sehr gespannt. Also wie das also insbesondere hier in Deutschland adaptiert wird und angenommen wird. Also ich habe ja seit etwa 14 Tagen Alexa bei mir zu Hause stehen. Und ich kann es zumindest nur bestätigen, das ist sofort adaptiert worden von der ganzen Familie. Also das geht wirklich wunderbar. Also ich habe einfach jetzt am Wochenende nicht mehr so viel Ärger, weil ich irgendwie bestimmte Dinge vergessen habe einzukaufen. Wenn meine Frau sagt irgendwann unter der Woche, du bringst nächstes Mal bitte Mayo mit, die ist leer, dann sage ich halt, Alexa, bitte eine Mayonnaise auf die Einkaufsliste. Ne? Und Fire and forget sozusagen. Ja, ich brauche mich dann anschließend nicht mehr drum kümmern, sondern wenn ich dann halt im Supermarkt stehe und dann meine App aufrufe, die habe ich da halt immer noch, dann habe ich das Zeug halt dann auch dabei. Ja. Und insofern geht die Zahl der Konflikte dann sozusagen runter. Und das macht wahnsinnig viel Spaß, das alles auszuprobieren. Also wenn ich dich richtig verstanden habe, Michael, könnte man ja fast sagen, die Skills sind quasi die neuen Apps.
Genau, und wie du richtig sagst, häufig auch in der Interaktion dann mit einem visuellen Komponente noch, deswegen gibt es ja in Kürze Echo-Komponenten mit einem Display. Genau, Skill ist ein Kanal, der halt Sprache heißt, über den ich genauso rausgehen muss. Und wir werden wie bei den Apps, da erinnern wir uns an die Diskussion iOS, Android, Windows Phone, die gleiche Diskussion wird es da geben, Cortana, Alexa, oder Google oder WIF auf Samsung. Also es wird quasi auch da verschiedenste Plattformen geben und das Unternehmen oder als Dienstleister muss ich die alle bespielen.
Ja. Ja.
Und für die Älteren natürlich nach wie vor Apps, für die 30-Jährigen und für die ganz Alten, die 40 plus sind, die noch einen Laptop haben, braucht man natürlich auch noch das Web.
Also das ist schon eine ganz schöne Herausforderung für Unternehmen, so viele Kanäle bespielen zu müssen. Ne? Also du brauchst dann Know-how, brauchst Kompetenz, brauchst die entsprechenden Entwickler, die es bereitstellen können und musst dann natürlich im Backend tatsächlich auch dafür sorgen, dass diese Kanäle auch bespielt werden können. Ne?
Da darf ich ganz billige Werbung machen, weil es bietet sich jetzt so an.
Ja, scheiße, ich wusste,
dass das kommt. Es tut mir jetzt leid, also alle anderen können jetzt. Und genau dieses Problem löst Apiomat.
Ah.
Du hast es perfekt beschrieben.
Das war jetzt eine gute Steilvorlage. Nee, aber macht ja dann Sinn. Also wenn man genau dieses Thema erkannt hat, ist ja wunderbar. Super.
Genau. Und ich glaube, das ist vielleicht auch eine wichtige Erkenntnis, es ist dann nicht fertig. Ne? Also wenn man jetzt nochmal Alexa-Skills baut, dann kommt eben Google. Dann Cortana ist auch nach wie vor nicht ganz zu verachten. Mhm. HoloLens kommt als nächstes und dann passiert der nächste Schritt, was passiert mit dem selbstfahrenden Auto? Also diese Devices, was passiert mit Wearables? Also es ist diese Devices, diese Frontends drehen sich immer schneller, immer wilder und da werden immer mehr und immer unterschiedlichere dazukommen.
Mhm. Ja, verstehe. Wenn wir das jetzt mal versuchen, ein bisschen zu adaptieren, Michael, in Richtung Systemhäuser, ja. Glaubst du, dass das in Zukunft auch ein Geschäft für solche Dienstleister werden kann oder werden sollte oder werden muss? Wie ist da so deine Einschätzung? Wird da drüber gesprochen? Wird das wahrgenommen?
Ich denke unbedingt, weil was bedeuten denn diese verschiedenen Kanäle? Eigentlich bedeuten sie eine Veränderung von der Unternehmenskultur, von Geschäfts- und Erlösmodellen. Ich glaube, as a Service haben wir alle kapiert. Der Buchhändler, der nicht mehr einen Server verkauft, sondern der Buchhändler, der sagt, den kannst du bei mir leistungsbezogen mieten, pro Sekunde, pro Minute. Mhm. Und ich glaube, mittlerweile einer der größeren Cloud-Anbieter geworden ist. Mhm. Das ist für mich so ein symptomatisches Beispiel. Wie hat das funktioniert? Der hat sich beschäftigt mit absolut kundenzentrisch, wie ticken Kunden, was wollen die, was bringt deren Geschäft voran? Mhm. Und dafür bauen wir Lösungen. Ich glaube, Technik ist nur ein Mittel zum Weg. Man muss verstehen, was Kunden tun. Und was heißt es für Systemhäuser? Ich glaube, Systemhäuser müssen anfangen zu verstehen, wie sich das Geschäft ihrer Kunden entwickeln wird und dementsprechend sie dort unterstützen, wo sie wirklich Kompetenz haben. Und da hängt ja immer Technik, unsere ganzen Buzzwords, die wir um die Ohren gehauen kriegen, von Alexa-Skills über Big Data, über künstliche Intelligenz, alles was Cloud, was auch immer das an Buzzwords dazukommt, das dient ja nur dazu, um das Geschäft, das verändernde Geschäft unserer Kunden, der Kunden der Systemhäuser zu unterstützen. Und ich glaube, wenn Systemhäuser immer das in den Kontext des Geschäfts ihrer Kunden setzen, dann sind sie die perfekten Berater ihrer Kunden und helfen ihnen, neue Erlösmodelle aufzuzeigen, neue Kundengruppen zu gewinnen, neue Kanäle zu öffnen. Das ist ja die große Chance dieser Kanäle. Und dann machen sie Sinn. Wenn sie Rechenzentrumsleistung verkaufen oder Produkte von Herstellern, weil der Hersteller eine Marketingmaßnahme bezahlt hat, dann kann ich mir vorstellen, dass man sagt, das kaufe ich lieber beim Buchhändler. Mhm.
Siehst du da irgendwo konkrete Ansätze von dem, was du da beschrieben hast?
Ich glaube, es gibt immer mehr. Wir können den Herrn Krämer mal nehmen.
Ja.
Ich glaube, die ganzen erfolgreichen Systemhäuser, gerade diese mittelgroßen, Michael Krämer, Sven Wulff, Wulff EDV, die haben alle genau das gemacht und bieten ihren Kunden in einem sehr klaren Segment, wo sie sagen, genau an der Stelle unterstützen wir dich mit profunder Kompetenz. Wir haben genau Ahnung von diesen drei Geschäftsprozessen. Mhm. Und schwupp verkaufen die das in der Fläche an ihre Kunden und gewinnen damit unglaublich viele neue Kunden. Bestimmte andere Dinge, die jeder macht, sagen die, naja, da sind wir vielleicht gar nicht der Optimale dafür. Mhm. Also ich glaube, da gibt es ganz viele tolle Beispiele. Auch wenn man in Großdenken, Nette Systems aus meiner Sicht ist ein exzellentes Beispiel dafür.
Da sagst du jetzt ein Wort mehr dazu, bitte.
Ja, auch
weil das finde ich jetzt überraschend.
ja, das geht vielen so. Ich bin ja heimlicher T-Systems-Fan oder Telekom-Fan auch. Wenn wir uns anschauen, was macht die Telekom mittlerweile? Einfach digital machen. Selbst die Telekom, noch nicht mal T-Systems, die nimmt sich Branchen an, baut genau für diese Branchen Fachlösungen und setzt sie auf irgendeiner im Zweifel sogar unterschiedlicher Technologie relativ offen um. Aus technischer Sicht fragt man sich, warum hat die Telekom viele Cloud-Plattformen, viele unterschiedliche. Mhm. Wenn man sich aber den Vertriebsprozess oder die Fachlichkeit der Kollegen anschaut, die sind Profis in bestimmten Regulatorien im Banking-Bereich. Die sind Profis im Bereich bestimmter IoT-Cases. Mhm. Und genau die setzen die um und dazu nehmen die Technologie, die passt. Und das ist für mich ein beeindruckendes Beispiel, auch in einem sehr großen Unternehmen, der einfach diese Transformation, der redet mit dem Geschäft. Und ob das dann die Open Telekom Cloud ist, ob das Azure auf Telekom ist oder ob es App Agile ist, das ist dann eine technische Entscheidung, was am besten zum Use Case passt. Aber die lösen immer ein Use Case Thema und hinten kommt ein bisschen Technologie.
Ja. Ihr habt ja jetzt mit der Lösung Backend as a Service, von dem du gerade gesprochen hast, sprecht ihr ja derzeit vorwiegend sehr große Unternehmen an. Du hattest ja gerade eingangs auch schon einige genannt. Plant ihr denn, das auch weiter runter diffundieren zu lassen in Richtung mittelständische Unternehmen? Ist das für die irgendwann auch interessant? Also wird es da auch irgendwann mal was geben?
Ja, ich glaube, das ist die große Hürde von diesem Digitalisierung, weil man das kostet viel Geld und das ist komplex. Mhm. Und das ist im Mittelstand ja ein großes Problem. Aus Apiomat-Sicht, und wenn jetzt hier dann demnächst ein Schuss fällt und ich tot bin, dann habe ich was erzählt, was ich noch nicht hätte erzählen dürfen. aus Apiomat-Sicht haben wir diese Learnings, die wir aus den ganz großen Projekten von Volkswagen und wie sie alle heißen, haben uns überlegt, was davon braucht denn der Mittelstand wirklich? Und wir werden in Kürze tatsächlich ein Produkt haben, das es Systemhäusern, also dem Trusted Advisor des Mittelstands, ermöglicht, ihm konkret so digitale Dinge, ich sag's mal jetzt ganz bewusst plump, weil die sind häufig sehr unterschiedlich. Immer wenn man sagt, das ist ein digitaler Standard, funktioniert's nicht. Digitalisierung ist immer individuell. Aber kleine digitale Lösungen für das Geschäft ihrer Kunden in 3 bis 5 Tagen zu designen, also nicht mehr mit großem Aufwand zu programmieren. Einer meiner Kollegen hat so diesen Begriff PowerPoint für Apps ein bisschen da geprägt, und die dann mittels Apiomat zu betreiben und dann Bestandssysteme anzubinden. Also so, dass ich wirklich mit wenig Aufwand in 3 bis 5 Tagen, also auch wirklich mittelstandstauglich, ein Business Case als Systemhaus umsetzen kann und auch einen Grund habe, mit dem Business zu reden, nicht mehr mit dem IT-Leiter, sondern eben mit dem Verantwortlichen für Vertrieb, mit dem Service-Verantwortlichen, mit dem Produktverantwortlichen. Mhm. Und mich als IT, es gibt den schönen Begriff, ist man ein CIO oder ein CINO? CINO, weil es geht nicht. immer. Oder bin ich eben der Partner, der mein Business, meine Counterparts auf der Business-Seite unterstützt, in ihrem Geschäft diese ganzen Technologien zu nutzen? Und ja, wir haben so die Essenz aus unseren Erfahrungen, gibt es in 3 bis 4 Wochen in einem Produkt für Systemhäuser, sodass die wirklich konkret für ihre Kunden so kleine, schlanke Cases umsetzen können.
Verstehe. So, ich sehe gerade, ich muss mal hier den Live-Knopf noch drücken, damit wir das auch ins Netz rausströmen. Oder sind wir schon gefragt worden, ob wir halt live senden? Das habe ich jetzt gerade noch erledigt. Okay, passt. Gut. Ja, sehr interessant, Michael. Vielen Dank mal für die Ausführungen. Wir werfen mal einen Blick auf unsere Themenliste. Und der Andreas war so nett und hat mal noch ein paar Personalien vorbereitet, die wir besprechen wollten.
Ja, ich habe ein paar Personalien vorbereitet. Wir starten zum Warmlaufen mit bei AVI Avaya. Avaya hat einen neuen Sales-Chef in Deutschland. Wir erinnern uns, Avaya, großer Netzwerkanbieter, der Anfang des Jahres unter Chapter 11 gegangen ist in den USA. Das ist ein Gläubigerschutzverfahren. Das ist etwas weniger stark als die Insolvenz hierzulande. Die das Geschäft weiterführen mit einem neuen Vertriebsdirektor, Lukas Bauer. Head of Sales kommt von Avaya selbst, ist bei Avaya relativ lang schon tätig, nämlich seit 2005 beziehungsweise 2004 wurde er zusammen mit Tenovis von Avaya übernommen. So, Personalie Nummer 1. Personalie Nummer 2. Es gibt einen neuen Country Manager DACH, also Deutschland, Österreich, Schweiz bei D-Link, ebenfalls Kategorie Netzwerkhersteller. Gunter Thiel kommt tatsächlich von Mediamarkt, also von Mediasaturn, war früher bei BlackBerry tätig und ich sag jetzt mal ganz flapsig, hat da wohl rechtzeitig den Absprung geschafft, ist heute Country Manager DACH bei D-Link. Er ist der Nachfolger von einem alten Bekannten, Scott Rankin, der ganz ursprünglich mal in der Distribution, ich glaube, bei NT Plus gewesen ist und da aus dem TK-Bereich gekommen. So. Personalie Nummer 3. Und da sind wir jetzt schon bei HP Inc. Von HP Inc. Wechselt der Channel-Chef Christian Mertens zu SAP in die Geschäftsleitung. Das ist ein ich finde das eine sehr spannende Personalie. Erstens, weil ich den Christian Merten schon relativ lang kenne. Der kommt ursprünglich aus der Software, der war ganz, ganz früher bei Oracle, war lange Zeit bei Microsoft, war bei Microsoft, soweit ich weiß, in der Schweiz auch als Country-Chef, war bei Microsoft vorher, bei Microsoft Deutschland zuständig. Hier hat das Office-Geschäft geleitet in Deutschland. War Channel-Chef bei HPI die letzten zweieinhalb Jahre und wechselt zu SAP in die Geschäftsleitung und wird bei SAP zuständiger Verantwortlicher für das Mittelstandsgeschäft. Sehr interessanter Karriereschritt. Einmal zurück in die Software und dann auf einer relativ hohen Stufe bei SAP. Wir wissen, dass das echte Mittelstandsgeschäft bei SAP schon immer so ein nicht ganz triviales Thema gewesen ist. Ich bin sehr gespannt, was der Christian Mertens da bewegt. Die SAP hat zu bestimmten Geschäftssegmenten oder Kundensegmenten so nicht eben Anziehungsreaktionen, sage ich mal vorsichtig.
Okay.
Der Christian Mertens hat eine total andere Denke und ich weiß nicht, wie der mit seiner Denke bei SAP ankommt. Ich bin total gespannt. Und Herr Mertens, alles Gute bei SAP. Dann hat gewechselt und jetzt sind wir bei L wie Lancom. Dann hat gewechselt ein sehr alter Bekannter von mir, der Paul Moll, war Channel-Chef bei Lancom in den letzten gefühlt, also seit es Lancom gibt, glaube ich.
Ich glaube auch, ja.
Und mit dem Paul habe ich schon wirklich sehr, sehr, sehr lang zu tun. Der Paul ist gewechselt ins Marketing bei WatchGuard, also zu einem anderen Security-Hersteller. Da wünsche ich ihm explizit auch alles Gute. Bin sehr gespannt, wie es ihm da ergeht. Ich habe noch nicht mit ihm gesprochen. Er hat seit kurzem einen Nachfolger, Guido Peters, der aus der TK-Branche kommt und der im Vertrieb bei Zeixel war. Zeixel auch Netzwerkhersteller. Was haben beide gemeinsam? Beide sitzen in Aachen. Und ich glaube, sie sitzen sogar im selben Gebäude. Sie sitzen sogar im selben Gebäude. Und,
da kann sowas durchaus mal in der Kantine passieren.
Ja, ne? Ja, das waren ja wirklich kurze Wege.
Genau. Ja, eine Personalie habe ich noch gestern hinzugefügt.
Warte mal, ich glaube, ich habe noch eine. Lass mich kurz. Ach, die hast du dazugefügt, dann sag du sie auch.
Die habe ich noch dazugefügt und das betrifft den Uwe Rehwald.
Auch ein alter Bekannter.
Und der Uwe Rehwald ist ja eigentlich schon immer im Security-Bereich unterwegs. Der hat, glaube ich, mal gestartet bei Norman Data. Da kenne ich ihn zumindest noch her. Da war er als Vertriebsleiter, war dann später lange Zeit bei G-Data.
Bei G-Data war er sehr lang.
Da war er wirklich sehr, sehr lange. Und ist dann 2014, meine ich, müsste das gewesen sein, zu Kaspersky gegangen. War dort zuständig für das Channel-Geschäft oder Channel-Sales. Und der ist jetzt gewechselt zu EZ.
Ja. Auch also bleibt auch
ein Security. Europäischer Security-Hersteller. Also bleibt da seinem Thema sozusagen auch treu. Das war's an Personalien. Was wir hatten.
Hatten wir doch wieder eine Menge. Ja, wir wurden etwas kritisiert, dass die Personalien so dünn waren, die letzten Ausgaben. Und,
muss ja nicht zwingend an uns liegen.
Und es muss nicht zwingend
an uns liegen. Ich glaube, wir haben uns selbst kritisiert.
Ja, wir wurden aber auch von auswärts kritisiert. Tatsächlich.
Genau.
Wir hören auf uns und unsere Hörer. Ja.
Kundenzentrisch at its best.
Yeah. Yes, yes, yes.
Lass uns nochmal einsteigen, Andreas, mit Amazon AWS. Wir hatten ja vorhin gesprochen, dritte große Säule derzeit im Amazon-Geschäft und du warst in Berlin.
Meine Kollegin war in Berlin.
Und hat
die sitzt in Berlin und war auf der Veranstaltung.
Auf dem sogenannten AWS-Summit,
genau.
Der, glaube ich, einmal im Jahr oder zweimal im Jahr stattfindet, ich weiß es gar nicht.
Der große AWS-Summit findet einmal im Jahr statt und dann gibt es aber noch eine Menge mittlere und kleinere Veranstaltungen. Beim AWS-Summit, das war eine Gigantoveranstaltung. Sie hatten 3600 Besucher, sie hatten 70 Aussteller, also es war richtig viel geboten und sie hatten ein sehr, sehr breites Programm von an Vorträgen und bei den Vorträgen, was du, Michael, eben schon mal angesprochen hast, es waren sehr viele Anwendervorträge dabei und wirklich sehr interessante Dinge. Ein dominanter Trend, wir haben eben schon mal drüber gesprochen, ist dieses ganze Thema Voice-Spracheingabe, das sich durch die ganze Veranstaltung gezogen hat. Eine andere große Thematik für Amazon, aber auch dann für deutsche Kunden, die ja oft Angst haben, dass ihre Daten irgendwo im Ausland verloren gehen könnten oder ausgespäht werden könnten. Die Amazon hat die Verfügbarkeit ihrer dritten Availability Zone verkündet, nämlich in Frankfurt. Availability Zonen sind bei Amazon immer Verbünde mehrerer Rechenzentren, die redundant ausgelegt sind, auf die man sich ausschalten kann. An die man sich aufschalten kann. Was auf der Veranstaltung noch ziemlich interessant war, ist, dass man einen Fokus gelegt hat auch auf Geschäftsmöglichkeiten für Systemhäuser. Das heißt, Amazon stellt sehr viele Dinge vor, die Unternehmen machen können. Große Unternehmen können das alleine tun. Kleine Unternehmen oder mittlere Unternehmen, für die es auch interessant ist, können da sehr, sehr gut Hilfe von Systemhäusern bekommen. Und es bietet sich für Systemhäuser in dem ganzen Amazon-Ökosystem tatsächlich ein sehr interessanter Platz an, an dem man Geschäft machen kann. Dann habe ich noch eine Nebenbemerkung dazu. Und zwar gab es einen Vortrag einer Firma Beckhoff. Beckhoff macht
Elektro-Beckhoff.
Ja, genau. Beckhoff macht Industriesteuerungen und Industrie-PC-Lösungen.
Das wäre sehr kurz gegriffen, da tust du ihnen extrem Unrecht.
Das macht doch gar nichts.
Kennst du den
das hier, kannst Andreas? Das kannst du gleich ergänzen. Aber jetzt lass mich erst.
Jetzt lass mich erst
meinen Punkt machen und dann gebe ich sofort an dich durch. Ich habe dann bei Beckhoff mal ein bisschen auf der Website geschaut und bin dann gestolpert auf einen äußerst interessanten Artikel, den stelle ich auch dann in die Shownotes. Einen äußerst interessanten Artikel, und zwar ein Interview mit zwei Beckhoff-Managern für die neue Verpackung, also für eine Fachzeitschrift für die Verpackungsindustrie. Beckhoff macht also Steuerungen für Verpackungsmaschinen, die an Hersteller von Verpackungsmaschinen zuliefern. Und da ging es halt so um die Trends, die so sehen. Und die haben gesagt, ja okay, der große Trend, den man sieht, ist, es werden viel mehr kleine Chargen verpackt, individueller. Und dieses große, wir produzieren Riesenmengen von irgendwas, die dann einheitlich verpackt werden in große bunte Tüten, das gibt's auch noch, aber es geht deutlich hin zu individueller und zu kleinteiliger. Und dann sagten die am Ende vom zweiten Absatz, das Interessante ist, wir werden damit auch völlig neue Kundenstrukturen erschließen und sehen, denn wir werden erstmalig dann auch mit B2C-Unternehmen zu tun haben, wie zum Beispiel einer Amazon. Das heißt, das Thema Verpackungsmaschinen ist überhaupt dann nicht mehr nur für Industrie und herstellende Industrien Thema, sondern es skaliert tatsächlich dann zu Unternehmen, die im großen Stil Endkundengeschäft machen und dann auch nicht unbedingt eigene Produkte haben, sondern über die Verpackung zusätzliche Wertschöpfung generieren und bereit sind, in Maschinen zu investieren. Und das finde ich einen äußerst interessanten Trend, wo sich wirklich komplette Teile der Wertschöpfung wirklich anfangen zu verschieben. Das wäre ein bisschen so, als würde ein Getränkemarkt eine Flaschenabfüllanlage sich hinstellen, um Bier in großen Mengen dann auf seine eigenen Flaschen zu ziehen. Interessant. Andreas, jetzt du.
Beckhoff. Alles gut.
Komm, sag ein Wort zu Beckhoff.
Ich finde die einfach sensationell.
Woher kennst du die?
Naja, erstens ist das hier aus der Gegend ein Unternehmen.
Wo sitzen die genau?
In Verl. Also da ist der Stammsitz und die haben ja viele Niederlassungen mittlerweile, sind in den letzten Jahren auch stark durch Akquisition von anderen Elektrounternehmen gewachsen. Im Prinzip ist, also machen die alles, ne? Also die machen von Gebäudeautomation über klassische Netzwerktechnik, öffentlich wie privat und Gebäude, alles, aber auch Brandmeldeanlagen, Schaltanlagenbau, Photovoltaik, alles, was irgendwie mit Elektrik und mit Steuerung zu tun hat. Was ich besonders bemerkenswert finde, ist, dass die ein paar Standards gesetzt haben und entwickelt haben, die andere Unternehmen nicht machen. Die beliefern beispielsweise auch sozusagen den Großhandel. Und als ich vor zwei Jahren letztes Jahr auf der Light and Building wieder mal unterwegs war, die ja nur alle zwei Jahre ist, da habe ich nach einem Anbieter gesucht, der in der Lage ist, Licht auf den einzelnen Lichtpunkt anzusteuern. Gut, das kann man mit DALI-System, aber vor allem auszulesen. Also so ähnlich wie beim Managed Service, wo ich halt Laufwerke, Festplatten, Speicher und so weiter überwache und durch rechtzeitigen Eingriff entsprechend einen Ausfall verhindern kann. So ähnlich habe ich den Produkt halt auch entwickelt und habe halt eine Technologie gesucht, die in der Lage ist, nicht nur eine ganze Lichtleiste oder ein Lichtband zu überwachen, sondern aufs einzelne Gerät, auf den einzelnen Leuchtpunkt herunter. Und das Erstaunliche war, dass keiner der großen Hersteller, also egal ob jetzt Phoenix oder Vaco, da schon so weit gewesen ist, aber Beckhoff hat dafür eine Lösung gehabt. Nicht bezahlbar für so einen kleinen Anbieter wie mich, aber ja, die spielen in einer anderen Liga. Ne?
Also aber sie können es.
Ja, und eins ist ja klar, sowas sackt von oben nach unten durch. Natürlich, ja. Ja. Und also das fand ich total interessant. Und die haben auch nur so eine einen offenen Standard, aber eine geschlossene Oberfläche, in der sich alle möglichen Hersteller drauf andocken können.
Und sowas braucht man dann, um beispielsweise in einer großen Halle festzustellen, dass hinten rechts eine Lampe ausgefallen ist, oder?
So. Ja, ich sag mal, da geht es ja auch in Richtung Predictive Analysis und rechtzeitigen Eingriff und Gebäudemanagement ist grundsätzlich nicht neu, aber es gibt halt noch ein paar Herausforderungen, die so noch nicht gelöst sind. Also man kann Licht schon komplett überwachen, steuern, Energie auslesen. Das macht Elektro-Beckhoff beispielsweise auch in einer Qualität, wie es viele andere sicherlich noch nicht können, und nehmen damit etwas, was vorher dem Facility Manager oder den Elektromeister des Unternehmens vorbehalten war, als Dienstleistung weg, beziehungsweise ist halt ein Outsourcing-Thema. Ne? Mhm. Man kann dann eben aktiv Energiemanagement betreiben. Also es muss ja nicht in der Halle immer voll funzeln, wenn draußen Tageslicht zu den Glaskuppeln hereinscheint. Das ist nicht neu, aber die Maintenance, also wirklich rechtzeitig zu erkennen, aha, Achtung, da geht demnächst eine Leuchte kaputt. Man kann eben rechtzeitig eingreifen und den Ausfall entsprechend steuern bzw. verhindern. Mhm. Ja, Licht ist da nur ein Part. Im Maschinenpark ist das natürlich nochmal eine ganz andere Thematik. Mhm. Da haben wir auch schon mal den Felsch da gehabt. Es geht da alles in die gleiche Richtung. Jeder möchte sozusagen Transparenz im Produktionsumfeld haben über alles, was irgendwie Energie frisst oder Ausfall produzieren könnte. Und Licht ist da nur ein Punkt.
Die Beckhoff haben tatsächlich einen Vortrag gehalten in Berlin auf dem AWS Summit, und zwar Changing Industrial Automation with Beckhoff and AWS, und es ging darum, Mehrwerte aufzuzeigen, wenn man Beckhoff Komponenten in die AWS Cloud holt. Sag mal, Michael, warst du auch in Berlin?
Nein, ich als bekennender Bayer tue ich mich mit Berlin immer schwer.
Du fährst lieber nach Wien, gell?
Genau, also ich bin eher, ich habe eher die, also wir haben neulich so eine kulinarische Diskussion über Startup-Events geführt und haben gesagt, in Berlin ist der Wrap obligatorisch, gerne vegan, und deswegen gehe ich gern zu Startup-Events nach Paris oder nach Wien, weil da gibt es meistens keine Wraps.
Eine kulinarische Anmerkung übrigens zu Berlin. Die Veranstaltung war so voll, dass anscheinend nach einer halben Stunde das Essen zu Ende war und es auf Twitter ein Shitstorm war das nicht, sondern ein humoristischer Storm war darüber, dass bei Amazon zwar die IT skaliert, nicht jedoch die Nahrung.
Food as a Service muss noch etabliert werden.
Genau, das müssen wir
noch
üben.
Und das passiert bei Pariser Events nie.
Also das glaube ich sofort.
Empfehlen, da geht alles andere aus. Vielleicht ein anderer Aspekt aus dieser AWS-Geschichte, das ist auch für Systemhäuser interessant. Ich hatte mich unlängst mit dem Vorstand eines oberbayerischen Systemhauses unterhalten und der hat gesagt, er hat nur durch die Möglichkeit, also habe ich gesagt, Mensch, ihr seid ja unglaublich offen, warum nehmt ihr denn AWS? Ihr habt doch ein eigenes Rechenzentrum. Mhm. Und dann sagt er, die Use Cases, die wir jetzt bedienen können, ganz einfach und skalierbar, wir hätten das Know-how und wir hätten vor allen Dingen die Kapazität gar nicht, um jetzt Kunden zu bedienen, die zwar unser Know-how brauchen, aber für die unsere Infrastruktur einfach zu klein ist.
Mhm. Interessanter
und die
Punkt.
Nutzen einfach Ach, Amazon ja. als Enabler für ihr Geschäft mhm. und sagen, weil das ist skalierbar, das ist global und wir verstehen was von dem, was der Kunde vorhat und nutzen Amazon als Infrastruktur mit unserem eigenen Rechenzentrum, wäre das nicht möglich gewesen. Mhm. Fand ich ganz interessant.
Wie ist denn die Tendenz? Du sprichst ja auch mit vielen Systemhäusern. Also die Bereitschaft, sich mit Amazon-Themen zu beschäftigen. Oder auch mit Azure-Themen umgekehrt.
Ach stimmt, wir reden relativ wenig über Microsoft. Ich wollte vorhin schon mal. Aber gut. Nee, ja.
Du gerne.
Hintersuchen wir ein Thema irgendwann mal. Nee, finden wir. Aus meiner Sicht, also es gibt, glaube ich, so zwei Varianten. Es gibt Systemhäuser, die sagen, wir machen Cloud und da führt kein Weg derzeit in Europa oder da führt kein Weg an Amazon vorbei, weil die Kunden das wollen, weil es offenbar wirklich hohe, großartige Qualitäten hat. Und die zweite Komponente, die da relevant ist, ist Azure. Auch zum Teil, weil Kunden, die halt Microsoft-Jobs sind, das wollen oder weil man da angestammte Kompetenzen hat. Das sind die beiden Dinge, die ich da wahrnehme. Es gibt aber auch noch die und interessant finde ich den Aspekt, es gibt dann Unternehmen, die sagen, die Cloud ist die Lösung unserer Sicherheitsprobleme, weil da ist die endlich standardisiert und funktioniert und dokumentiert und revisionssicher. Und es gibt Unternehmen, die sagen, meine Daten kommen in keine Cloud. Mhm. Ja. Aber die Systemhäuser, glaube ich, die ernsthaft Cloud machen, die beschäftigen sich alle zumindest mit AWS und zumindest mit Azure.
Ich würde gerne noch, da wir jetzt schon eine ganze Weile über Amazon gesprochen haben und AWS, noch ein Thema kurz nachschieben, das ich sehr interessant fand. Amazon hat sich ja vor, ich glaube, gut 2 Jahren gedacht, startend in den USA, was bei den Privatkunden funktioniert, wenn ich denen über eine E-Commerce-Plattform Produkte verkaufen kann, warum sollte ich sowas nicht auch im Business-Bereich tun? Und die haben ja Amazon Business 2015 dann in den USA an den Start gebracht. Dort sind mittlerweile 45.000 Händler drauf, die B2B-Kunden oder die B2B-Geschäft, reines B2B-Geschäft machen. 45.000 Händler, das muss man überlegen, ist ganz schön viel. Mhm. Und rund 400.000 Unternehmenskunden mittlerweile bedienen über Amazon, also die darüber einkaufen, vom Bürobedarf bis hin zur Hardware, keine Ahnung, also you name it, alles, was so ein Unternehmen einfach braucht. Und man hat dieses Geschäft ja mittlerweile auch in Deutschland gestartet. Das haben vielleicht viele gar nicht so wahrgenommen. Und da gibt es jetzt auch erste Zahlen dazu, die ich gelesen habe. Mittlerweile sind in Deutschland rund 10.000 Händler am Start bei Amazon Business, also die nur an gewerbliche Endkunden verkaufen. Und ja, es nimmt immer weiter zu. Warum nimmt es so zu? Das ist auch genau wieder dieses Thema. Den Service, den Amazon hier zur Verfügung stellt, wird von den Händlern, die dort drauf sind und sich dort andocken, in den höchsten Tönen gelobt. Also da funktioniert einfach alles. Es ist extrem gut zugeschnitten auf die Bedürfnisse. Man bekommt sein Zeug sofort rein. Man kann sich wunderbar andocken. Die ganze Integration seiner Systeme funktioniert wirklich tadellos. Und ich finde es ein bisschen erstaunlich, dass da so wenig drüber gesprochen wird oder dass das so wenig wahrgenommen wird. Weil wenn man jetzt noch ein Stück weiter denkt in den USA, macht Amazon das typischerweise ja so, die lassen sich eine ganze Zeit lang über die Distribution beliefern und wenn das Geschäft dann groß genug ist, dann gehen sie an die Hersteller selber ran und übernehmen diese Logistik dann direkt und machen nicht mehr den Umweg über die Distribution. Ich finde es ehrlich gesagt sehr erstaunlich, dass in den hiesigen Distributionskreisen, also gerade bei den großen Broadlinern wie Ingram, TechData, also da überhaupt nicht drüber gesprochen wird. Oder nehmt ihr da irgendwie was wahr?
Worüber jetzt genau?
Ach, über Amazon. Das Amazon Business Plattform. ist das keine Bedrohung für die? Oder
Also sagen wir mal so, die Distribution steht Amazon ja sehr ambivalent gegenüber. Auf der einen Seite ist es ein großer Kunde.
Im Moment noch, ja.
Auf der anderen Seite ist es natürlich schon seit Jahren ein relativ großer Mitbewerb, weil unheimlich viele klassische Distributionskunden tatsächlich über Amazon beziehen. Haben wir schon öfter drüber gesprochen. Und das sehen die, das sieht die Distribution auch. Die freuen sich da auch nicht wirklich drüber. Über das Amazon, das weiß ich nicht. Da habe ich noch nichts gehört. Müssen wir nachfragen. Also nicht, dass die Distribution offensiv selbst drüber reden würde. Das heißt aber nicht, dass die es nicht unbedingt wahrnehmen.
Also es gab in Großbritannien beispielsweise, wo das System oder wo die schon einen Schritt weiter sind, ich glaube, da hat Amazon in Europa als erstes damit gestartet, gab es da schon einen Riesenaufschrei. Also da gab es schon wirklich eine Diskussion, die auch in die Öffentlichkeit reingetragen wurde. Und ich fand es hier oder finde es ehrlich gesagt erstaunlich still
zu diesem Thema. Nee, es wird generell wenig drüber gesprochen, das stimmt.
Ja, finde ich.
Also ich kenne aus Österreich einen Fall, da hat ein Endkunde ein Systemhaus angesprochen und hat gesagt, wir werden jetzt einen Großteil unserer Artikel über Amazon Business beschaffen. Mhm. Und wenn eure Produkte da nicht verfügbar sind, dann ist halt schlecht.
Ja.
Für euch.
Ach so.
Ja.
Ach, das heißt, der möchte die Produkte seines Systemhauses über Amazon beziehen.
Mhm. Genau, der sagt, das funktioniert halt, weil wir dort nicht nur IT-Sachen beschaffen, sondern wir beschaffen halt, der ist jetzt, glaube ich, aus dem Health-Bereich, das heißt, wir beschaffen irgendwie Verbrauchsartikel und Sonstiges darüber, weil uns das die Funktionalität gibt, die wir brauchen, weil das offen ist, weil da verschiedene Lieferanten drin sind. Und wenn eure IT-Produkte da halt nicht drin sind, dann bedauern wir das sehr.
Das heißt, also
Amazon wird immer mehr zu einer Beschaffungsplattform für Unternehmen. Ne?
Das heißt aber, wenn dieser Trend zulegt, also gesetzt, das wäre ein Trend und kein Einzelfall, oder gesetzt, das ist ein Trend und kein Einzelfall, würde es aber bedeuten, dass die Ansätze der Systemhäuser, ihre eigenen Cloud-Plattformen auf die Beine zu stellen, so wie Axios oder ACP, eigentlich damit zum Scheitern verurteilt werden. Weil Amazon hat schon und ist schon da und ist schneller und billiger.
Ja, warst du das nicht vorher schon?
Zum Scheitern verurteilt. Ich habe da noch nicht so drüber nachgedacht. Das ist
die Firma Cisco?
Das ist ein total interessanter Punkt.
Wer hat eine Milliarde Cloud-Investment gerade abgeschrieben?
Ja.
Ja. Das weiß ich nicht. Ich glaube, ja, da gibt es schon
Markt. Das machen die ja öfter.
Also ich meine, ich glaube, es gibt schon auch einen Markt, aber warum sollte ich denn als ACP, die ja auch eine hervorragende Cloud haben, und das haben ja auch viele Systemhäuser, haben natürlich für Use Cases eine ganz tolle Cloud, aber warum sollte ich die nicht über Amazon Business konsumierbar machen?
Mhm.
Also ich glaube, das ist halt, und wir haben vorher über Kanäle gesprochen und da haben wir sehr B2C getrieben natürlich über Frontend-Kanäle gesprochen, aber ich glaube eben solche Ökosysteme, Marktplätze, sind halt auch einer dieser Kanäle, die ich bedienen muss. Wenn man wieder aus der B2C-Welt den Vergleich, als Bank einen Konsumentenkredit verkaufe ich halt schon lange nur über Check24.
Mhm.
Mhm. Und das ist nichts anderes als Amazon Business halt für Kredite im B2C-Umfeld.
Ja, genau.
Und ich glaube, damit ist ja Amazon immer groß geworden, egal wo. Jeder kann und die erfolgreichen Händler nutzen ja Amazon als einen super erfolgreichen Kanal. Man kann das, glaube ich, ja, immer nutzen. Stimmt. Ich sehe immer die Chancen. Ja. In solchen Möglichkeiten.
Um das noch ein bisschen mit Zahlen zu unterfüttern, ich habe sie mir gerade parallel mal rausgesucht. Seit dem Start vor 4 Monaten von Amazon Business in Deutschland haben sie bereits 50.000 Geschäftskunden gewonnen und über 10.000 Händler sind mittlerweile auf der Plattform. Also es wächst schon ganz ordentlich. Müssen wir mal schauen, wie das in einem Jahr ausschaut und insbesondere wie die Distribution eben auf diese letztlich dort entstehende Konkurrenzsituation reagieren wird. Also derzeit sieht man das offensichtlich noch sehr gelassen. Also wie gesagt, ich nehme da so in der öffentlichen Debatte, was heißt öffentlichen Debatte, aber in den Channel-Medien und so weiter, lese ich da ehrlich gesagt überhaupt nichts drüber. Also alle noch ruhig. Naja, wie auch immer.
Nee, da liest man noch nichts drüber. Nee. Man hört auch nichts von.
Nee. Einfach nichts zu hören. So, dann schauen wir mal in unseren Themenplan rein. Andreas, bei dir so still, willst du mal ein bisschen was über iTeam erzählen und Berlin?
Nee. Ganz einfach erklärt. Da gab es Veranstaltungen, aber da ist noch nichts. Also es gibt Spruch, wie sagt man, Spruchreife, ja, aber noch nicht Meldefähigkeit.
Okay.
Dauert noch ein bisschen.
Erzähl doch mal ganz kurz, was die Veranstaltung war.
Nein, ich war ja nicht dabei.
Nee, wer sich wo getroffen hat und zu welchem Zwecke?
Ich habe das ja auch nur über Facebook mitverfolgt. Also es gab eine Veranstaltung vom PC-Spezialist auf Mallorca und es gab eine Veranstaltung von iTeam in Berlin. Und was ich halt so über die Leute, die mit denen ich vernetzt bin, mitbekommen habe, waren sie sowohl die einen als auch die anderen begeistert. Mhm. Sowohl inhaltlich als auch location-bedingt.
Das ist dann so Geschäftsführertreffen oder was?
Ja, genau,
richtig. Okay. Das heißt, von der Kooperation dann diese Veranstaltungen regelmäßig sind.
Genau, richtig.
Ach so, und was sie da beschlossen haben, wäre interessant, aber da hast du noch nicht die Info.
Ja, alles klar. Also ich habe einfach mal nachgefragt, ob Frank Röbers und Marc Schröder da was erzählen wollen, aber das wollten sie noch nicht, weil nachvollziehbarerweise nicht die Öffentlichkeit was erfahren soll, bevor nicht auch im Mitgliederkreis die Informationen zusammengefasst sind. Das ist ja sinnvoll und wahrscheinlich geht man, wenn dann auch, eher erstmal an die Fachpresse als wie am Channelcast.
Meinst du, wir sind die Fachpresse?
Ich wollte eigentlich gar nicht irgendwie große Meldungen rausgeben, sondern eigentlich eher Schnickschnack, aber alles gut.
Du hast noch zwei andere Themen drauf geschrieben. Eins davon würde ich mal gerne wissen, warum du es drauf geschrieben hast. Und zwar, ich lese nur die URL, da steht drauf: Insiderhandel. Mitarbeiter verkaufen Firmengeheimnisse im Darknet.
Das bringt mich echt in Schwierigkeiten. Ich habe das für mich als Notizen gemacht, wenn es denn passt. Das passt aber jetzt gar nicht. Ich fand das nur unglaublich, was sich da für eine Parallelwelt auftut und dass es tatsächlich halt jetzt einfach, weil man gerade, doch, ich schaffe jetzt eine Brücke, die ist zwar so gekünstelt, dass alle gleich vor Lachen abbrechen, aber weil wir es ja gerade mit Marktplätzen zu tun hatten. Ne?
Ja, genau.
Also
sehr gut, jawohl.
Ja, also es ist halt so, dass es in der Parallelwelt, die ja keine Parallele ist, sondern einfach nur eine verschleiert, verschlüsselte Internetwelt, einfach mittlerweile eine Plattform oder ein Plattformbetrieb für das Weiterveräußern von Firmengeheimnissen gibt. Das finde ich schon heftig. Mhm. Und
da kann man ja also ziemlich alles kaufen, neben Drogen, Waffen und sonstigen Kram, der nicht legal gehandelt werden darf.
Ja gut, das ist ja nun hinlänglich bekannt, glaube ich, aber dass man jetzt auch eben standardisierte Dienstleistung des Geheimnisverrats erwerben kann, also das fand ich schon cool.
Aber darf ich da eine ketzerische Verständnisfrage stellen? Yeah. Wir haben jetzt sowohl bei iTeam als auch PCS und auch jetzt beim Darknet verkaufen Firmengeheimnisse. Vorher haben wir gesagt, bei Amazon eines der großen Erfolgsgeheimnisse unter anderem von Alexa ist genau diese Offenheit. Warum sind die Deutschen da immer so, ach, meine Firmengeheimnisse, das darf ja gar keiner wissen und man tut, also als ob es auch keiner wissen würde und das erzählt dann am Ende doch jeder rum. Ist das ein Problem der deutschen Wirtschaft, dass wir immer so alles für uns eigenbrötlerisch geheim, weil wir das Beste, das darf bloß keiner wissen, der könnte es ja sonst nachmachen. Und diese Kultur des, ich erzähle mal, was ich vorhabe und diskutiere es und optimiere es und entwickle es weiter und bring Input rein, schaden wir uns mit dieser Geheimnistuerei?
Ja, ich glaube, da geht es jetzt an der Stelle schon mal um ein paar Stufen härtere Themen. Also es geht ja jetzt nicht so um lauwarmes Zeug nach dem Motto, was man eh schon irgendwie bei Kununu nachlesen könnte, sondern es geht dann halt schon um Kreditkartendaten von Kunden einer großen Supermarktkette beispielsweise, die Mitarbeiter dann in großen Datensätzen zum Handel anbieten und solche Geschichten. Also schon echte schwere Kriminalität.
Ach so, richtig Hardcore-Kriminal.
Ja, okay. Ja, das ist, glaube ich, und ich sage mal, das produzierende Gewerbe, das zunächst einmal sein geistiges Wissen über einen gewissen Zeitraum X schützen muss um sich einen Marktvorteil dann auch monetarisieren zu können, sprich die Forschung und Entwicklung wieder finanzieren zu können. Ja, da sind wir Dienstleister immer ein bisschen lächelnd unterwegs, weil wir sagen, Copyleft ist manchmal besser als wie Copyright, ne? Aber ja, ist ja so, ne? Also wenn man sagt, okay, ich habe halt die Wahl, entweder ich mache mit 3 Entwicklern was oder ich mache es Open Source und hole mir halt die weltweite Community möglicherweise mit rein, dann komme ich selber auch schneller voran. Versus der Entwicklung im stillen Kämmerlein. Aber da habe ich gerade bei Incensive auf der Euroshop auch wieder viel gelernt, die ja da umzingelt waren von teilweise potenziellen Abnehmern, aber auch Wettbewerbern. Also die haben da schon echt ein großes Auge drauf gehabt, was sie da wem, wie, wo erzählen. Mhm. Weil der eigene Kunde gleichzeitig aber auch Wettbewerber ist, ne? Nach dem Motto, okay, wenn wir denen jetzt zu viel Wissen rausgeben, dann kommen die halt auf die Idee, dass sie es irgendwie selber machen und so weiter. Also das fand ich sehr interessant zu beobachten, wie der Inhaber und Geschäftsführer da mit im Prinzip 3 verschiedenen Kommunikationsstrategien auf dem Stand da unterwegs waren, in Abhängigkeit davon, wer immer auf den Stand gekommen ist. Mhm. Ja. Erfordert ein gewisses Gehirnjogging für alle Messebeteiligten.
Mhm. Oh, allerdings. Würdest du dir das anders wünschen, Michael? Oder wie musste man da deine Bemerkung jetzt gerade verstehen? Oder sagst ja, das dreht sich alles weiter in bestimmten, was weiß ich, Regionen oder USA oder weiß der Teufel, wo ist es, ist das schon anders oder wird es anders gelebt?
Ja, also ich glaube, es gab so eine Phase, ich glaube, diese Bosch-Werbung war das mal ganz früher im Fernsehen so, der gesagt hat, ich möchte ein Patent anmelden für, gibt's schon. und ich habe immer so den Eindruck, wenn mir Leute irgendwas ganz Geheimes unter der Hand erzählen und sagen, wir machen das und wir sind dann Monopolist, das haben die alle irgendwie gelesen, ein Buch, man muss jetzt Monopolist werden und dann machen die was ganz Geheimes, was aber keiner weiß. Und da gibt's es schon und ein anderer hat drüber geredet und hat zugehört und alle sind dann in dem anderen. Das ist zwar nicht so toll und nicht so gut, aber ist dann der Monopolist. Insofern, ich kann mir gut vorstellen, dass uns da manchmal etwas mehr Offenheit, etwas mehr frühes Diskutieren mit den Opfern unserer Anwendern unserer Projekte, Entschuldigung, manchmal helfen würde. Also einfach zu sagen, wollt ihr das, braucht ihr das, was braucht ihr wirklich? Wir entwickeln immer aus Verliebtheit irgendwas total Tolles, was dann keiner braucht.
Aber das ist doch ein bisschen anders gelagert, meiner Meinung nach. Also sagen wir mal jetzt, auf den Kunden zuzugehen und ihm zuzuhören und abzufragen, was er eigentlich braucht und vor welchen Herausforderungen er steht und dann zu versuchen, wie kann ich das mit den Lösungen, die ich kann und mit den Skills, die ich habe, den Kompetenzen, die ich habe, abbilden und ihm dabei helfen, weiterzukommen. Das finde ich, ist ja nochmal was anderes, als meine Firma aufzumachen, zu sagen, ihr habt hier Einblick vollständig in meine Technologie, in mein Vertrieb, in meine Forschung und Entwicklung und so weiter. Das ist ja nochmal eine Stufe höher.
Ja, aber ist das vielleicht der offenere Weg? Also ich habe so Tesla brauchen wir jetzt nicht als Beispiel aufführen, die freigegebenen Patente, weil da kann man kontroverser Meinung sein, aber ich glaube, so ein spannender Ansatz ist Lieferservice. Nehmen wir mal wieder Amazon Fresh in Berlin. Mhm. Die deutschen Lieferservice haben ihre Produkte drin. Was hat Amazon als erstes gemacht? Die haben, ich glaube, Local Favorites heißt es. Ich kann dort, also jeder Shop kann dort zuliefern und ist über Amazon verfügbar. Das ist jetzt immer nur eine Technologie, weil es Dienstleistung ist, aber genau diese Offenheit zu sagen, ist doch kein Problem, wenn einer meiner Marktbegleiter, wenn der mich nutzen will als spannenden Kanal, warum sollte ich dafür nicht offen sein?
Ja gut, das können sie machen, weil sie eine Plattform sind oder sich als Plattform verstehen, ne?
Nein, sie verstehen sich als Plattform.
Ja.
Und Quatsch, das ist umgekehrt.
Wieso?
Naja, weil das sinnvoll ist.
Ja, natürlich.
Weil das sinnvoll ist zu tun, verstehen sie sich als Plattform.
Ja, ich glaube, weil sie denken vom Kunden. Deswegen
genau.
Dem Kunden ist das wurscht, wer es liefert. Genau. Der will die Salami vom Metzger Meier.
Genau. Von Amazon ist einfach nur wichtig, ein möglichst breites Sortiment anbieten
zu können. Ja, aber es ist nicht nur für Amazon wichtig. Also es ist eine total sinnvolle Geschichte. Egal ob Amazon oder nicht, dieser Plattformgedanke ist einfach ein sinnvoller.
Ja.
Naja, aber auch nicht, ich glaube eben, das ist ja auch so eine Lehre, jetzt wird alles Plattform, ja, bei manchen Dingen macht es halt keinen Sinn, eine Plattform, sondern ich glaube, vom Kunden her zu denken, was will der Kunde, was ist wirklich seine Priorität? Und ich glaube, das, wenn ich denke, ist dann Offenheit hilfreich oder nicht hilfreich? Ich kenne Industrieunternehmen, da haben wir mal so neue Erlösmodelle analysiert und haben festgestellt, das Verkaufen von Maschinen wird in Zukunft schwieriger, weil Maschinen weniger gebraucht und so weiter. Mhm. Und dann haben die gesagt, eigentlich für unsere neuen Erlösmodelle, die servicebasiert sein werden, da ist es hilfreich, wenn es möglichst viele Maschinen, die nach unserer geheimen und hochpatentierten Bauart draußen sind. Also ich glaube, immer zu sagen, was sind denn die Erlösmodelle dazu, was braucht der Kunde draußen? Und das führt dann eben zum ganz anderen Umgang mit Patenten und Konstruktionsdaten, weil man sagt, eigentlich für die zukünftigen Erlösmodelle hilft es uns, wenn die offen sind.
Mhm. Wir machen
aber dazu ist immer
voraus,
vom Kunden zu denken.
Ja, ja, verstehe ich.
Und die generelle Frage ist ja, ist es sinnvoll, Mauern zu errichten um seine geheimen Assets? Oder sind die Mauern nicht ein Problem, was dazu führt, dass man versucht, sie zu überwinden? Also Mauern bauen ist
oder meistens... Oder sind sie Placebo?
Mauern bauen ist meistens überhaupt nicht hilfreich, weil Mauern halt diverse Reaktionen provozieren, die eigentlich genau den gegenteiligen Effekt haben. Genau.
Ja,
es gab einen sehr interessanten Bericht, habe ich neulich gesehen, übrigens über die amerikanisch-mexikanische Grenze, wo genau das diskutiert worden ist. Ist es sinnvoll, eine Mauer zu bauen oder einen Zaun? Und ist es sinnvoll, die Grenztruppen aufzustocken? Ist es nicht? Ich tue den Link mal posten. Der hat zwar mit dem Thema hier direkt nichts zu tun, ist aber eine total interessante Inspiration, über das Thema mal anders nachzudenken.
Das ist jetzt was sehr Physisches.
Was?
Jetzt was sehr Physisches.
Naja,
so eine richtige Mauer.
Nee, sagen wir mal so, jetzt hört auf zu lachen.
Jetzt musst du aber den Bogen irgendwie kriegen.
Ja, jetzt komm, ich löse das jetzt schnell auf. Die Maßnahme der Wahl an der amerikanisch-mexikanischen Grenze ist, die Grenztruppen aufzustocken. Das wurde zuerst von Bush Junior gemacht. Der hat irgendwann gesagt, wir stellen 5000 neue Grenzer ein. Haben die auch gemacht. Und Trump hat jetzt neulich gesagt, wir stellen 6000 neue Grenzer ein. Werden die auch machen. Und es hat sich herausgestellt, dass mit der Anzahl der Grenzer, die da rekrutiert werden, die man in der kurzen Zeit gar nicht so richtig schnell herkriegt, die Zahl der Infiltration durch die Drogenkartelle in der Grenztruppe so stark zugenommen hat, dass täglich irgendwelche amerikanischen Grenzer aus dem Verkehr gezogen werden aufgrund von kriminellen Tätigkeiten. Hey, aber das ist eine interessante, ich tue das mal posten.
Es gibt halt jetzt
schaut euch das mal an, wenn ihr über Geheimhaltung und Abschottung nachdenkt. Das ist total interessant.
Eine Zunahme von Touchpoints ganz einfach an der Grenze, ne?
Ne, es ist wirklich der Hit. Exkurs Ende.
Ja, sehr gut. So, wir machen eine kleine Unterbrechung und zwar in der Hinsicht, wir haben für die heutige Sendung einen Sponsor gewonnen und dem möchten wir jetzt die nächsten Minuten Aufmerksamkeit widmen. Wir bedanken uns ganz herzlich bei der Firma Bitdefender, die den heutigen Channelcast sponsert und Andreas und ich hatten vor 2 Tagen die Gelegenheit, uns schon ein Briefing abzuholen zu einem ganz neuen Produkt, das das Unternehmen gestern, glaube ich, vorgestellt hat. Oder war es vorgestern?
Gestern.
Gestern war es.
Gestern tatsächlich.
Wurde es der Öffentlichkeit vorgestellt und wir haben vorab, einen Tag vorher schon mit einem Techniker sprechen können und ja, diese neue Technologie, die Bitdefender hier an den Start bringt, die wollen wir mal kurz vorstellen.
Genau. Also der Hintergrund ist natürlich, dass die Bedrohungssituation noch immer deutlich zunimmt, also der Angriff auf Unternehmen und gerade die Bedrohung virtualisierter Umgebung. Und vielleicht sprechen wir gleich nochmal kurz über den Security-Vorfall der letzten Woche.
WannaCry.
Das Produkt bzw. die Technologie, die Bitdefender auf den Markt gebracht hat, heißt Hypervisor Introspection. ist verfügbar für Citrix-Umgebungen, also für virtualisierte Maschinen, und funktioniert folgendermaßen. Die Bitdefender kann über, ich muss mir gerade meine Aufzeichnungen holen. So. Verwendet eine Citrix Zen-Server API und kann darüber bei Systemen, auf denen Citrix virtuelle Maschinen laufen, den Arbeitsspeicher überwachen, und zwar völlig unabhängig vom Betriebssystem beziehungsweise von den Virtualisierungen. Das heißt, wenn sich Schadsoftware am System zu schaffen macht, muss sie, um ausgeführt zu werden, in den Arbeitsspeicher kommen und im Arbeitsspeicher was tun. Und tatsächlich kann Bitdefender mit der neuen Lösung den Arbeitsspeicher auf Systemen überwachen, auf denen mit Citrix virtualisiert ist.
Also kurze Erklärung, normalerweise bei so typischen Endpoint-Security-Systemen hast du ja immer so einen Agenten irgendwo laufen, der halt drauf wacht, passiert da irgendwie etwas. Und was passiert im Betriebssystem, und mit dieser Technologie bietet man jetzt im Prinzip einfach noch einmal eine zusätzliche Sicherheitsschicht an, die oben drüber gelagert ist, die Zugriff eben auch hat auf die API von Citrix. Und man kann einfach sozusagen im Vorfeld schon, bevor das überhaupt ans Betriebssystem herankommt, schon entdecken, passiert dort irgendetwas, wird dort irgendein Code hinterlegt im Arbeitsspeicher, den kann man einfach analysieren und kann das im Vorfeld schon durch forensische Methoden sozusagen erkennen und gar nicht erst ins System eindringen lassen. Und es gibt, soweit ich das verstanden habe, eben auch die Möglichkeit zu sagen, wir locken das jetzt einfach mal mit, wir schauen jetzt einfach mal, was passiert, um letztlich daraus zu lernen und zu verstehen, mit welchen Mechanismen man hier angegriffen wird.
Wie die Malware funktioniert, genau. Ja. Das heißt, auf der einen Seite kann man dann sagen, im Arbeitsspeicher passiert irgendwas Ungewünschtes, das ist eine Malware-Aktivität, wir schießen die ab. Oder man sagt, das ist eine Malware-Aktivität, wir schauen dir jetzt eine Zeit lang zu, bevor wir das ganze Ding aus dem Verkehr ziehen. Das ist eine eine Lösung, die sehr hardware-nah programmiert wurde. Der Produktmanager oder der Techniker eigentlich, der Techniker sagt uns, es ist in Assembler programmiert, und es war eine sehr komplexe Geschichte, das zu tun. Die API von Citrix gibt es schon länger. Es gab auch schon einen Artikel irgendwann von VMware vor Jahren, in dem VMware gesagt hat, es müsste mal jemand hergehen und sowas entwickeln. Aufgrund der Komplexität hat es aber bis jetzt niemand gemacht.
Genau, Bitdefender hat es jetzt gemacht.
Bitdefender hat es gemacht. Die Lösung ist verfügbar. Ich habe mal nachgefragt, wie sieht es eigentlich unabhängig von Citrix aus? Und da wurde mir, wir hatten ja die Diskussion, was passiert eigentlich mit den anderen Hypervisern, die es gibt. Und dann hatte ich die Antwort bekommen, auf der Roadmap steht bereits eine Lösung für KVM, die voraussichtlich ab November verfügbar sein wird. Mit VMware und Microsoft suchen wir das Gespräch, um zunächst Zugriff auf die API zu erhalten. Das heißt, es geht natürlich ohne die Mithilfe des Hypervisor-Entwicklers oder Anbieters überhaupt gar nichts. Genau. Die neue Lösung ist verfügbar. Und zwar in Kürze, wenn ich das richtig habe. Der Preis, genau, zum Preis haben wir auch noch nachgefragt. Der Preis geht nach CPU, und zwar dann in der Mengenstaffel. Der fängt an bei 1.400 € und geht dann runter, je größere Mengen man nimmt, bis zu 900 €. Und uns wurde gesagt, es geht tatsächlich um CPUs und nicht um Prozessorkerne. Die Lösung ist verfügbar für Bitdefender-Partner, aber auch für Bitdefender-Nicht-Partner. Bitdefender ist da sehr offen, sagt Interessenten, bitte zu uns. Wir unterstützen tatsächlich auch bei Know-how, bei Implementierungs-Know-how, mit Schulungen. Wir würden auch mit zum Kunden gehen, wenn das erforderlich wäre. Interessenten, die das hören, und wir halten es für eine sehr spannende Technologie, die es hören und sich anschauen wollen. Es gibt für Anfragen einmal die E-Mail Partnerprogramm, also die Englisch Partnerprogramm mit einem M, Partnerprogramm mit einem M, at bitdefender.com. Und es gibt eine eigene Landingpage für das Produkt. Das ist die
bitdefender.de/HVI.
/HVI, ganz genau, einfach.
Also HVI steht für Hypervisor Introspection, HVI, kurz die Abkürzung dazu. Und uns war es wichtig, deswegen hatten wir nochmal nachgefragt. Also wer als Systemhaus in seiner Kundschaft, welche hat die Rechenzentren betreiben und ähnliches und sich vor solchen Angriffen wie Ransomware, WannaCry etc. pp. Schützen wollen. Die sollten sich unbedingt mal diese neue Technologie anschauen, weil sie eben ohne Agenten auskommt und einfach eine zusätzliche Sicherheitsschicht vor das Rechenzentrum stellt. Und es ist nicht erforderlich, Bitdefender Partner zu sein, sondern man kann sich dort einfach mal die Sachen anschauen, erklären lassen. Und wenn man erkennt, das ist ein geeignetes Produkt, wo ich die Sicherheit meines Kunden nochmal deutlich erhöhen kann mit dieser Technologie, ist Bitdefender bereit, mit dem Systemhaus eben dann auch zum Kunden zu gehen und an die Hand zu nehmen. Man muss vorher also nicht alle Zertifizierungsstufen durchlaufen und Platinum-Partner werden.
So, und wir sagen vielen Dank an Bitdefender für die Unterstützung.
Genau.
Und für die äußerst spannende Technologie.
Absolut. So, also vielen Dank und dann machen wir hier mal weiter im Programm. Was haben wir noch alles draufstehen? Du hast noch was zu HP draufgeschrieben, Andreas?
Ich habe mit mehreren HP-Partnern gesprochen, ja. Und mir wurde erzählt, dass HP seine Backend-Modelle verändert hat. HP muss man differenzieren. Hewlett-Packard Enterprise, HPE. Was ein ganz interessantes Signal ist, das ist jetzt was relativ Abstraktes und für HP-Partner Interessantes und da müssen wir mal reinschauen. Interessant ist Folgendes, es wurden die Umsätze der Partner bewertet, früher nach empfohlenen VKs, das heißt, die Partner wurden nach dem gemessen, den Umsatz, den sie gemacht haben, nicht nach ihren Einkaufs- und tatsächlichen Verkaufspreisen, sondern den empfohlenen Verkaufspreisen, die ja deutlich höher liegen, gerade in Projekten, als die Preise, zu denen man wirklich verkauft. Und die Zielerreichung wurde danach, also wurde daran gemessen. Also ich habe mich jetzt total gedreht, gell?
Kann noch jemand folgen?
Du hast jetzt gerade, während ich gesprochen habe, immer irritierter geschaut und ich wurde dann immer wirrer. Okay, ich fange nochmal an. HP-Partner haben Umsatzziele. Die Umsatzziele müssen sie erreichen, um ihren Status zu erhalten. Die Umsatzziele wurden gemessen, nicht anhand der Preise, die man an den Kunden verkauft hat, sondern an den empfohlenen Verkaufspreisen der Geräte, die man verkauft hat. Das wurde jetzt umgestellt. Das wurde umgestellt auf die tatsächlich erzielten Preise, was natürlich zu einer Verschiebung der Akzente kommt. Denn wenn die empfohlenen Verkaufspreise zugrunde gelegt werden, sind die Partner im Vorteil, die mit deutlichen Rabatten ein- und verkaufen. Wenn dem nicht so ist, sind die im Vorteil, die Geräte doch möglichst teuer an ihre Kunden verkaufen, weil die dann die Ziele erfüllen. Mhm. Das heißt, im Umkehrschluss, also was bedeutet das für die in der realen Welt? In der realen Welt bedeutet das, dass HP damit die kleinen Partner stärkt, die normalerweise nicht so tolle Rabattstaffeln bekommen und dann nicht so auftrumpfen können und die Großen tatsächlich durch den Schritt etwas eingebremst werden. Ich glaube, die Großen sollen gar nicht eingebremst werden, sondern ich glaube, das eigentliche Ziel ist, die Kleinen zu stärken. Weil die Großen kriegen eh viel und machen viel und mehr und noch mehr und das ist irgendwo auch ein Anschlag. Tatsächlich ist, glaube ich, das Ziel, die mittleren und kleinen Partner zu stärken. Und ich denke, das ist auch ein Schritt in die Richtung, es wurde sehr viel gesagt, HPE bevorzugt immer die Großen Und damit setzt HPE ein deutlich interessantes Signal für mittlere und kleine Häuser. Mhm. Finde ich äußerst spannend. Ich bin sehr gespannt, was andere Hersteller in dem Bezug tun und wie das da aussieht.
Okay.
Okay, das zur Thematik HPE. Ich habe noch ein ganz anderes Thema. Das ist so ein richtig, man könnte fast sagen, oldschool, alte Welt, alter Channel, Steinzeitthema, nämlich Komponentenmarkt.
Ja,
kennt ihr Komponentenmarkt noch? Es gibt Komponentenmarkt noch.
Ja, ja.
Es gab eine große Übernahme im Komponentenmarkt im Deutschen, nicht im Hersteller, sondern im Distributionsmarkt. Und zwar die Littlebit hat Action IT übernommen. Und das hat mir dann so ein bisschen Anlass gegeben.
Man könnte auch sagen, die Action IT hat Unterschlupf gefunden.
Hat Unterschlupf gefunden bei Littlebit. Und das hat mir so ein bisschen Anlass gegeben, über den Komponentenmarkt wieder nachzudenken. Gedanke 1. Komponenten, die im deutschen Channel früher eine Wahnsinnsbedeutung hatten, spielen wirklich so gut wie keine Rolle mehr oder eine sehr, sehr untergeordnete Rolle. Das ist so die Beobachtung Nummer 1. Von den drei sehr großen Distributoren haben zwei das Komponentengeschäft sehr stark zurückgefahren. Die machen da ganz, ganz wenig. Das ist für die nicht mehr unbedingt so strategisch, wie das früher mal war. Das ist die Also und die Techdata. Wer im Komponentengeschäft von den Großen sehr stark und zunehmend stärker wieder auftritt, ist die Ingram, die ja kürzlich die Components BU, die es nicht mehr gegeben hat, wieder ins Leben gerufen haben und die eine sehr, sehr große Basis an kaufenden Komponenten Kunden haben, wo ich wirklich erstaunt war, wie viel es in Deutschland da noch gibt, die das tun. Das ist so die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, der Komponentenmarkt ist dann eigentlich von Distributoren so aus der zweiten Reihe gemacht worden. So eine Sievert und Kau, eine Littlebit hat da viel gemacht, eine Action IT, in Teilen eine API, obwohl die anders, inzwischen auch anders aufgestellt sind und nicht mehr so komponentenlastig. Und die sind praktisch unter dem Radar der Großen immer durchgeflogen und konnten da auftrumpfen und waren dann auch bei Festplattenherstellern, also haben da eine Riesenbedeutung. Und die Geschichte der Action IT haben wir ja auch schon erzählt. Es gab bei der Action IT eine Insolvenz, das war Ende letzten Jahres.
Ich meine, ja.
Ende letzten Jahres. Da gab es eine Schieflage bei der Muttergesellschaft, die dann die deutsche Gesellschaft abgekoppelt hat, die Insolvenz beantragt haben in, Christian, wie heißt das, in Eigenregie? Andreas, weißt du den richtigen Ausdruck?
Sinngemäß stimmt das schon.
Sinngemäß
den genauen Fachbegriff weiß ich auch nicht. Also statt dass halt ein bestellter Insolvenzverwalter vom Gericht kommt, was meistens ein Rechtsanwalt ist, macht man das eben nicht, sondern der bisherige Geschäftsführer wird beauftragt, die Geschäfte weiterzuführen und die vorläufige Insolvenz abzuwickeln.
Mhm. Genau, und bei Action IT ist es immer, wir haben eigentlich das Potenzial, die Geschäfte weiterzuführen. Und wir suchen einen Investor oder suchen eine Lösung, wie das weitergehen kann.
Das ist im Übrigen auch die Mindestvoraussetzung dafür. Also ich bin kein Jurist, aber also diese positive Fortsetzungsprognose im Sinne von, man ist noch nicht in den Straftatbeständen oder in dem Bereich, dass das Kapital so verzerrt ist, dass die Minima, also das heißt, dazu zählt, glaube ich, Sozialversicherung, Steuern, und auch Löhne und Gehälter können noch weiter bedient werden. Und es ist noch ein gewisser Grundstock da, um das Geschäft fortzubeschreiten. Wenn gleich mit Gläubigern gesprochen werden muss, dann glaube ich, ist das überhaupt nur möglich. Also genauer kriege ich es nicht gegriffen, bin kein Jurist, aber nur dann geht das. Wenn es weiter fortgeschritten ist, verbietet sich das.
Mhm. Auf jeden Fall bei Action IT war das gegeben. Und ich hatte die Jungs auf der CeBIT auch getroffen, den Jochen Bless und den Gernot Sonneck. Und jetzt hat tatsächlich Littlebit Action IT übernommen, was bei Littlebit ganz interessant ist. Der Littlebit kommt ja aus der Schweiz und hat da ursprünglich mal als Notebook-Hersteller angefangen. und hat sich dann sehr stark ins Komponentenbusiness entwickelt. Und der Littlebit ist tatsächlich inzwischen europaweit einer der großen Player, zum Beispiel bei Festplatten geworden, was die wirklich recht gut gemacht haben.
Ja, muss nur lange genug aushalten. Ne? Der Markt konsolidiert sich immer weiter und am Schluss bleiben noch zwei, drei übrig, die an diesem Geschäft festhalten.
Genau, und die
es dann wohl wissen darum, dass es immer weiter schrumpft und kleiner wird, aber du wirst halt immer mehr zum Nischenanbieter.
Zum Spezialisten.
Zum Spezialisten, genau. Ne? Und überlebst in deiner Nische.
Richtig.
Und machst nichts anderes als genau dieses Geschäft. Genau. Ne? Das kann natürlich auch eine erfolgreiche Strategie sein.
Und in Deutschland ist Littlebit, die hatten ja irgendwann CS Memory zugekauft.
Mhm, genau.
Und war in Deutschland ist Littlebit nie so stark gewesen wie in der Schweiz. Und mit Action IT dürfte das nochmal einen deutlichen Schub geben. Ich finde das einen total interessanten Schritt. Für Action IT sehr gut, weil die tatsächlich dann gerettet sind und Unterstoff gefunden haben. Und für Littlebit aber auch eine interessante Geschichte, das Geschäft auszubauen. Mhm. Genau. So viel aus dem Old Distribution Business.
Ja, wenn wir schon in den alten Zeiten schwelgen, ich habe mir mal wieder die Mühe gemacht, nachdem einige Leser gesagt haben, sie fanden das ein ganz gutes Format. Was war eigentlich in der Branche los vor 10 Jahren? Und da bin ich mal auf die Suche gegangen in den einschlägigen Archiven und habe mal so die wichtigsten Meldungen vom Mai 2007 rausgesucht. Mhm. Und das ist ganz erstaunlich, was da immer wieder zu Tage gefördert wird. Also, was war im Mai 2007 los? Erstes Thema war, oder wichtiges Thema am Anfang Mai war, BenQ plant einen Neuanfang der Mobilfunkabteilung.
Ist das 10 Jahre her, dass
die es
übernommen haben?
Genau, es ist tatsächlich 10 Jahre her.
Oh mein Gott.
Wir wissen noch, was das damals für Wellen geschlagen hat, als es hieß, BenQ wird die Mobilfunksparte von Siemens übernehmen. Große Planlosigkeit überall und es wurde lange drüber spekuliert, was das wohl bedeuten würde. Am Ende des Tages hat BenQ die Zahlungen dann an Siemens eingestellt. Es ist alles ausgetrocknet und das Ende von Mobilfunk à la Siemens war damit auch besiegelt. Ne?
Ja.
Kann man sich
das haben wir, glaube ich, damals alle nicht verstanden, warum die das gemacht haben, irgendwie
genau.
So. Aber ich glaube, wenn man sich heute Siemens anschaut, dann muss man sagen, Chapeau für so eine konsequente Entscheidung in einem Markt, in dem nichts mehr zu gewinnen war, zu sagen, wir geben das ab, wir lassen das gut sein und konzentrieren uns strategisch auf neue Dinge. Also heute aus der Retro-Perspektive eine großartige und richtige Entscheidung.
Ja, interessant. Das fand ich, genau das habe ich mir nämlich auch gedacht. Damals konnte man dieses Thema tatsächlich überhaupt nicht einschätzen, aber wenn man das jetzt in dem Kontext dann mal sieht und mit dieser Distanz jetzt eben von 10 Jahren, kann ich dir nur absolut beipflichten, es war genau der richtige Weg, weil damals zu der Zeit und ich glaube im Herbst ist es dann auch soweit, werden wir auch 10 Jahre iPhone feiern. Mhm. Und wenige Tage später gab es einen sehr denkwürdigen und zeithistorischen Auftritt von Steve Ballmer in einer Fernsehdiskussion, in dem er sich erstmals zum Thema iPhone geäußert hat. Ich glaube, ich habe diesen Trailer auch schon...
Da hat er doch so gelacht, oder?
Da hat er schon gelacht, what? A smartphone for $500? Wo er sich wahnsinnig lustig drüber gemacht hat und dem iPhone überhaupt keine Marktchance gegeben hat, wo er gesagt hat, das wird der totale Rohrkrepierer und ein richtiger Flop werden, weil das ist viel zu teuer, dieses Gerät, und es wird sich überhaupt nicht im Markt durchsetzen. Auch der hat es damals quasi nicht verstanden.
Ja, der hat es auch nicht verstanden.
Aber ich weiß nicht, ob Microsoft dieses Thema tatsächlich je verstanden hat. So die Mobilfunkstrategie dieses Unternehmens, die hat sich mir ehrlich gesagt bis heute nicht erschlossen. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber
naja,
reinen die Kartoffeln raus aus den Kartoffeln.
Na, wir prügeln Windows auf jedes Device.
Genau.
Und dann
eigene Hardware am Start und dann große Ankündigungen, dann wieder raus aus dem Markt.
Ja, das war ja Quatsch.
Jetzt wird, glaube ich, gibt es Windows Mobile noch? Und ich glaube ja, aber es wird irgendwie nur an Unternehmenskunden verkauft oder irgendwie sowas. Also ich habe diese Strategie bis heute nicht verstanden. Also.
Naja, ich glaube, es gibt ja tatsächlich immer noch viele, die auf dem Windows Mobile 7, Windows CE war das damals,
also ja, so ein genau,
das Industriebetriebssystem. Ich glaube, das gibt es nach wie vor. Mhm. Und wenn ich die Strategie richtig, es gibt ja von Microsoft ein großartiges Device, das ist HoloLens.
Ja.
Eines der wenigen Augmented- und Mixed-Reality-Dinger, die wirklich verfügbar sind. Mhm. Und wenn ich das richtig sehe, geht Microsoft da ja genau den gleichen Weg wie Amazon. Diese Technologie landet ja jetzt irgendwie in der neuen Xbox, genauso wie Cortana. Und Microsoft versucht quasi auch über den Consumer-Markt diese Enterprise-Technologie zu stärken und zu verdrahten. Mhm. Also insofern, ja, Mobile ist wahrscheinlich rum.
Mobile ist wahrscheinlich rum, genau. Richtig. Dann noch eine Meldung rausgesucht, betrifft auch nochmal Microsoft, aber dass man da nochmal reflektiert, was da 2007 alles los war. Microsoft hatte sich damals tatsächlich um den Kauf von Yahoo bemüht.
Und heute, 10 Jahre später, ist Yahoo an Verizon verkauft.
Genau.
Die haben gerade den neuen Terms of Service rumgeschickt. Genau. Das geht gerade über die Bühne.
Genau. Das ist auch schon 10 Jahre her. Dann vor 10 Jahren.
Das ist doch interessant.
Ja.
Vor 10 Jahren hat Apple das iPhone gebracht.
Entschuldigung.
Auf den Markt gebracht. Und Yahoo und Microsoft wollte Yahoo kaufen. Mhm. Das ist doch völlig verrückte Welt.
Ja. Vor 10 Jahren hat auch Klaus Weinmann von der Cancom den Firmensitz in Jettingen-Scheppach verkauft.
Dieses UFO,
genau. Wer mal dort gewesen ist, kennt bestimmt dieses Gebäude.
Sehr spacig.
Also vor allen Dingen vor 10 Jahren war das schon echt mitten in der Pampa auch. Ne? Ich glaube, das war ein Gewerbegebiet.
Das ist noch immer
mitten in der Pampa. Da war noch nicht viel. Ja, mittlerweile hat sich schon einiges angesiedelt da ringsherum.
Das Gewerbegebiet ist
ein größer geworden. Und es gibt einen Supercharger da. Alle Tesla-Fahrer sind regelmäßig hin. Ja,
ich glaube, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Klaus Weinmann Tesla fährt, oder?
Ich weiß es nicht, aber.
Wobei ich nicht weiß, ob er einen fährt, aber ich glaube, er hat zumindest mal eingefahren.
Der Hotter fährt Tesla.
Also, es steht zumindest am Münchner Flughafen immer ein Kencom Tesla.
Ja,
das garantiert vom Rudi
Hotter. Muss jemand aus der Geschäftsführung sein, ich glaube schon auch, ja. Richtig. Dann, was war noch vor 10 Jahren? Also die haben damals den Firmensitz verkauft und haben sich dann selber wieder eingemietet. So muss man es genau erzählen. Dann ganz interessant fand ich, vor 10 Jahren hat damals der TV-Sender Premiere die Mehrheit an dem Online-Händler Home of Hardware übernommen.
Wahnsinn, oder?
Das war auch
Martin ziemlich Wild.
Obskur. Martin Wild.
Martin genau. Wild.
Heute Digitalchef.
Digitalchef.
Bei Media Saturn.
Genau, bei Media Saturn. Richtig. Der hat ja damals, war der Gründer von Home of Hardware und hat es dann tatsächlich an Premiere verkauft. Oder die Mehrheit.
Gibt es Premiere später noch?
Gibt es Premiere noch? Das ist eine gute Frage.
Ich denke Premiere schon, ist doch bei Murdoch irgendwie.
Ist es nicht Sky?
Im und Konzern so? Sky ist das Sky, ja.
Sky, ne?
Ja, ich denke ja.
Ja, genau.
Aber auch interessant, dass Home of Hardware ist doch danach an Cancom gegangen.
Genau, richtig. Die hat Cancom dann für drei Euro haben die dann die Home of Hardware eingekauft.
Ich sehe den Weinmann richtig, wie er 3 Euro aus der Tasche zieht und auf den Tisch legt.
Genau, wollten das dann Richtung B2B-Online-Shop drehen. Das hat aber alles nicht so funktioniert. Und glaube, 2 Jahre später hat Cancom Home of Hardware dann wieder verkauft. Und zwar für 3 Millionen.
Nee.
Ja. Das war mal ein richtig gutes Geschäft.
Damals in dem Bieterwettbewerb bei Premiere war diese Naxon parallel zu Cancom unterwegs.
Tatsächlich.
Mhm, ja. Genau, da ist der NDA auch mittlerweile verjährt, da kann ich drüber sprechen.
Habt ihr nur 2 Euro geboten?
So sieht's aus.
Ja, also das ist echt eine lustige Geschichte und später hat, und die Cancom hat das dann an ein Unternehmen verkauft für 3 Millionen, die heißt HTM. Ja. Sitzen irgendwo in Frankfurt und HTM, da ist GetGoods, gehört damit dazu.
Ah, okay.
Und die GetGoods ist ja später dann in die Insolvenz gegangen. Die
GetGoods, darfst du auch nicht näher dahinter her schauen.
Na, die GetGoods war eine ganz, ganz tragische Geschichte.
Ja.
Da hat doch der Vorstandsvorsitzende so lustige Fernsehinterviews immer gegeben, da im Osten. Also das war überhaupt nicht, das war ganz, ganz schlimm.
Tja, dann was ist noch vor 10 Jahren passiert? Wir erinnern uns vielleicht noch, vor 10 Jahren war das, oder 2007 war ein Jahr, das geprägt war durch das Thema Consumer Electronics, CE. Da waren alle großen Unternehmen waren voll auf dem CE-Trip.
Und Media Center.
Media Center, ganz genau. Kannst du dich noch erinnern an Fujitsu mit dieser Activity-Kiste?
Klar.
Ich hatte auch eine zu Hause.
Ich habe alles durchlitten, ja. worüber ihr gesprochen habt.
Du bist tapfer.
Ja. Also dieses Thema CE und so Smart Home kam dann, und ich kann mich noch erinnern an ein Foto, wo Markus Ade in der Badewanne sitzend auf der Messe sich hat abbilden lassen mit so Devices außenrum,
nee.
Die man dann so irgendwie fernbedienen konnte und so weiter. Oh,
such das mal raus.
Da hat man so richtig davon geträumt. Also das war irgendwie total obskur.
Konvergenz
hieß Konvergenz, damals das Schlagwort. Ganz genau, richtig.
Und wahrscheinlich auch wieder aus der Rede, super der richtige Weg, wenn ich höre, dass Amazon jetzt einen Fernseher rausbringt, oder? Der dann ein
Echo-Device hat. Ist.
Ja, genau. und diese Boxen da reinstellt, diese Alexa-Boxen und so Zeug.
Ja, es war einfach nur vielleicht 2, 3, 5, 10 Jahre zu früh.
Es war ein bisschen zu früh und es ist halt viel zu bedienerunfreundlich für eine Menge Leute gewesen.
Es hat einfach nicht funktioniert stabil. Das ist, es gibt ja einen ganz einfachen Gradmesser. Wenn du das Wohnzimmer erobern willst, dann misst du dich mit der Fernbedienung. Und wenn das nicht hinhaut, und zwar 100% fehlerfrei, funktioniert das nicht. Und das ist vollkommen egal, ob du da ein Elgato-Satzsystem hattest oder ob du Dreamboxes hattest oder ob du Mediacenter-Systeme hattest. Die erforderten alle eins im Vorfeld, nämlich einen Nerd, der dir den ganzen Mist zum Laufen gebracht hat. Mhm, und im Prinzip eigentlich auch einen Nerd, der im Besenschrank steht und dir das jederzeit wieder in Gang setzt,
wenn irgendwas abkackt. Nicht funktioniert.
So, und da hat in dem Bereich Freizeit, ich habe abgeschalten, Kinder sind im Bett und ich will eigentlich nur noch mich betuddeln lassen, keiner Bock drauf.
Ja.
Das sind 365 Tag, 100% 24/7 Funktionalitätsanspruch, und den hat die Konvergenz mit seinen Produkten schlicht nicht bedienen können.
Die hat sie nicht erfüllen können, ja. Und heute würde man wahrscheinlich sagen, der Gradmesser ist nicht mehr die Fernbedienung, sondern Gradmesser ist heute eben so ein Sprachsystem. Also kann ich das darüber steuern?
Ja, tatsächlich. Das ist der Convenience-Bereich. Davor kommt ja der Stabilitäts- und, Verfügbarkeitsbereich.
Ja.
Und der kommt jetzt eben anders. Das in Anführungsstrichen Gerät ist dämlich und die Intelligenz liegt in der Cloud. Und damit hast du ganz was anderes. Du hast nicht ein intelligentes System für einen Low-Budget-Preis unter deinem Fernseher stehen, sondern die Intelligenz liegt in Hochverfügbarkeitssystemen mit intelligenter Software und stabilen Prozessen in der Cloud und wird dir im Prinzip nur zur Bedienung ausgeliefert, und du bedienst ja nicht ein physisches Gerät unter deinem Fernseher, sondern was in der Cloud liegt. Und damit funktioniert es.
Ja. Du hast ja bei dir im Haus auch so ein bisschen Smart Home Technologie untergebracht.
Ja.
War das eigentlich für dich so im Nachhinein betrachtet auch die richtige gute Entscheidung, oder hast du es nur so aus Bastel- und Hobbygründen gemacht, weil es sich einfach mal interessiert hat, wie das alles zusammenspielt und funktioniert?
Naja, gut, letzten Endes gibt es eine zum anderen. Also ich bin 2009 eingestiegen, das ist ja aus technischer Sicht schon echt eine lange Zeit. Mhm. Und habe angefangen mit dem Thema Heizungssteuerung. Anders. Also wir haben kein KNX-Bus-System im Haus, haben also das Thema Lichtsteuerung schon, ja, sehr, sehr lange gehabt. Allerdings die Heizung nicht, weil das damals auf KNX-Basis einfach viel zu teuer war. Du musstest zu jeder Heizung ein eigenes Kabel ziehen, um die Steuerung übernehmen zu können. Ich habe das damals ausgerechnet, es hätte pro Heizkörper 700 Euro gekostet. Ach, und wir haben 21 Stück davon im Haus. also eine ganze Menge, ne? Dann haben wir parallel zum KNX-System uns entschieden für das RWE Smart Home. Also haben wir auch heute noch im Einsatz, aber eben nur für Heizung. Und haben dann im Laufe der Zeit, bedingt durch einen Einbruch bei uns im Haus, das ganze Thema Security mit dazugenommen, einfach KNX-basierend und Visualisierung-basierend. Das heißt, bei uns werkelt ein kleiner Mac Mini seit Jahren vor sich hin, verbraucht lediglich 5 Watt. Und das ist unser Visualisierungsserver. Habe mich damals bewusst nicht für den ganzen teuren Krempel von Gira, wo damals der Home-Server noch 4.000 Euro kostet hat, ohne Software und ohne Lizenz und in Wirklichkeit ein schön verkleideter 486er war.
Ach Gott.
Und das funktioniert hervorragend. Also wir, im Prinzip läuft es wie folgt ab. Wir haben Innen- und Außenkameras, also innerhalb des Gebäudes und die komplette Außenanlage zu vier Seiten Kamera überwacht. Und die schalten sich in der Sekunde scharf, wo wir das Gebäude verlassen und die Alarmanlage scharf machen. Dann gehen die Kameras an und zeichnen auf. Aufzeichnen tun sie in der Cloud. Da auch da ein Hinweis, da gibt es ja viele lokale NAS-Systeme, die aufzeichnen. Mhm. Hat mir gerade kurz davor noch jemand erzählt, wie von einem Tennislandunternehmen, die ganzen Kameras inklusive des Aufzeichnungssystem geklaut haben.
Also ganz genau.
Bringt natürlich wenig.
Das bringt dann wenig, wenn die Sensation, genau. Wenn sie die Beweise gleich mitnehmen.
Ja, ganz genau. Und das werkelt wunderbar vor sich hin. Kriege ich hier gerade einen Hinweis nach dem Motto, soll ich der ganzen Welt erzählen, wie ich abgesichert bin? Ich erzähle ja keine Details, sondern nur, wie es grundsätzlich mal aufgebaut ist. Ja,
und im Sinne der Weiser... von Michael Reisers Offenheit ist das durchaus die richtige Sache zu tun.
Ja, es erzählt ja keine Details. Ne? Also jede Kamera ist hoch verschlüsselt. Auch das Thema Sicherheit, glaube ich, haben wir ganz gut im Griff bzw. gelöst. Der nächste Step ist eben dann gewesen zu sagen, ich möchte keinen Security-Dienst haben. Also Stichwort Alarm wird ausgelöst. Also muss man dazu sagen, wir haben zu den Kameras auch eine Außenfeldüberwachung mit Außenbewegungsmeldern, die vier Kennlinien haben, also äußerster Rand, Gartenzaun, auf der Rasenfläche und dann sozusagen die Außenhaut. Und das sind vier stumme Alarme, die ausgelöst werden. Also geht in den Garten rein, kriege ich einen Anruf und gucke auf die Kameras. Und der normale Weg ist ja, dass sich jemand eine Alarmanlage anschafft. Dann löst aus, kriegst einen Anruf vom Security-Dienst und sagt, da ist was ausgelöst, soll mal hinfahren. Ja gut, kein Mensch sieht was, ne? Und dann machst du es ein, zwei Mal, bis die da sind, ist sowieso jeder über alle Berge. Und die Folge, und da hatte ich mich vorher tief eingelesen, ist, dass im Laufe von 1 bis 3 Jahren die meisten Alarmanlagenbesitzer ihre Alarmanlagen für kurzes Verlassen des Gebäudes nicht mehr scharf machen. Und das ist natürlich eine Katastrophe. Super, ja, weil bei uns war es so, wir waren nur 50 Minuten aus dem Haus und haben das Haus leer geräumt. Die haben uns abgepasst. Und ich habe gesagt, nee, das will ich nicht. Ich möchte in der Sekunde, wo stummer Alarm ist, sofort alle Kameras auf dem Smartphone haben. Und das haben wir ziemlich gut gelöst. Funktioniert auch im Ausland, wo der Ping immer relativ langsam ist. Und dann kann ich handeln. Ne? Ich sehe halt einfach, es ist der bläde UPSler, der wieder mal was in den Garten legt, weil er keinen Bock hat, nochmal zu kommen. oder es ist die Stadtverwaltung, die meint, sie müssen irgendwelche Stromkabel auf unserem Grundstück suchen, wenn wir nicht da sind. Ihr merkt was, ne? Ja, ich habe jetzt gesehen, dass man auch bewegbare Kameras machen kann mit 9mm Läufen. Gott, das ist aber nicht erlaubt, glaube ich.
Nee. Das ist nicht erlaubt. Ich glaube, es ist die Frage, was die abschießen, oder?
Nee, der letzte Part war Spaß. Aber wir haben, wie man aus den genannten Beispielen schon erkennen kann, natürlich auch das eine oder andere Mal einen Fehlalarm. Oder einen echten Alarm, der aber auf Basis eines Nichtfeindes, sprich Postbote oder Vergleichbarem passiert. Ja, dann kann man halt ganz anders damit umgehen.
Spricht das auch an, wenn da ein Fuchs über reinläuft?
Nee, das sind schon so intelligente Außenbewegungsmelder, die nach Wärme und nach Umfang und nach Größe gehen. Mhm. Das heißt, ein Fuchs oder eine Katze, also Marder, Katze, Dachs, so Zeug gibt es bei uns alles, interessieren es nicht. Auch wir haben ziemlich viele Bäume und Büsche. Auch die kann man wegkonfigurieren sozusagen, wenn die sich bewegen. Wir haben jetzt gerade so einen bescheuerten Ampelsonnenschirm uns angeschafft. Der macht mich gerade noch fertig, weil wenn Wind ist, dann bewegt er sich. den muss ich jetzt noch eine Fesselung besorgen. Oder ich konfiguriere ihn weg, aber naja, Das,
ja. Das sind also Herausforderungen für Betreiber von Smart Home Technologien.
Ja, genau.
Interessant.
Ja. Was war noch? Aber das ist ja auch gerade ein spannendes Forschungsfeld. Ja, Google hat das ja auf der I.O. als eines der großen Themen angekündigt, Bilderkennung.
Ja,
und auch,
stimmt, richtig.
Ich glaube, hat jetzt eigentlich Amazon diesen Channelcast gesponsert, aber ein nicht genannter großer ehemaliger Buchhändler hat seine Echo Devices jetzt ja auch mit Bilderkennung ausgestattet, genau. Und hilft bei der Ankleideberatung. Das ist uns Männern wahrscheinlich überwiegend fremd. Wenn ich zumindest die meisten Männer auf solchen Konferenzen hier anschaue, aber Bilderkennung ist ja eines der nächsten Big Things, wenn man Google und diesem ungenannten Buchhändler ehemaligen glauben darf.
Hast du? Ja, glaube ich auch. Also die können wir direkt nochmal auf meinen Anwendungsfall runterbrechen. Wenn ich halt die Möglichkeit habe, in meinen Postboten, meinen UPSler, meinen Nachbarn, Kinder, Dachse, Füchse der Nachbarschaft in die Bibliothek zu markieren, dann sind die halt vom Fehlalarm ausgeschlossen.
Also würdest du dir so ein System anschaffen?
100%. Mhm. Also auch da nochmal zu Insensiv, die sind deswegen groß geworden, weil sie das Thema Flaschenerkennung nicht wie alle anderen Wettbewerber über Barcodes und so ein Zeug gemacht haben, weil da ist die Fehlerquoten einfach zu groß, sondern über Hochgeschwindigkeits Bilderkennung, da steckt ja immer auch die Aussage drin, Abgleich mit der dahinterliegenden Datenbank. Ja. Und das ist mittlerweile Standard weltweit.
Eine Bildbearbeitung ist echt ein großes Ding.
Bilderkennung.
Bilderkennung oder Bildverarbeitung ist das ja. Das ist ein großes Thema.
Ja, aber in tatsächlich, wie du sagst, Michael, also das Thema, dass das Echo Dot jetzt auch noch eine Kamera eingebaut bekommt und dort Erkennung macht, das ist für mich noch ein bisschen arg weit weg. Also so.
Nein, Automotivbereich. Zeigt doch Google ganz klar, dass es besser können als wie die typischerweise anderen Autohersteller. Die haben von Anfang an auf Bilderkennung gesetzt, während die andere oder restliche Automotivbereich auf Sensorik setzt.
Also Tesla macht ja nur rein passive Systeme quasi, oder?
Ja, Tesla geht auch auf Bilderkennung. Elon Musk hat auf einem sensationellen TED-Talk, den man sich anschauen kann, vor kurzem gesagt, eben Vision is the solution for autonomous driving. Eigentlich genau das, was der Andreas sagt. Im Prinzip, wenn ich was sehe und erkenne, langt völlig.
Mhm. Ja, das hat er gemeint, genau. Also den TED-Talk habe ich gesehen, da hat er ja über alle seine Technologiesparten mal kurz gesprochen. Ne? Warum SpaceX, warum Tesla und so weiter und so fort. Ne? War das der?
Ja.
Ja, sehr sehenswert. Genau,
Boring und so weiter.
Ja, genau, sehr sehenswert.
Ja, und es ist ja auch mittlerweile erwiesen, dass Google, was die Erkennung angeht, alle anderen Systeme weit, weit, weit in den Schatten stellt. Also Waymo, also das ist ja die Google-Tochter für das Thema Selbstfahren, hat nur 124 Eingriffe auf 1 Million Meilen, während BMW einen Eingriff auf 1000 Kilometer hat, Bosch 1442 Eingriffe auf 1600 Kilometer und Mercedes 183 Eingriffe auf 1000 Kilometer. Also das zeigt schon, was da für eine Potenz dazwischen liegt. Ja, also 0,8 Eingriffe pro 1000 Meilen und damit liegen sie einfach so weit weg von jeglicher Konkurrenz, was Automobilhersteller angeht, das müssen die sich einfach sagen lassen. Ne? Da sind die einen anderen Weg gegangen und der ist einfach besser.
Und wenn jemand mal scary einen Eindruck von Google Bildersuche haben möchte, es gibt bei Google diesen kleinen Button Bildersuche. Im Chrome-Browser kann man auch einfach beim Bild Suche mit Google nach Bild. Wer sich mal erschrecken möchte, der sucht einfach, wo denn bestimmte Bilder überall sind. Und das erkennt dann, wer das ist. Also ich habe so ein Profilbild und wenn man das sucht, dann sagt einem das ist der Michael Reiser mit all diesen Details. Das ist so, also das ist die ganz banalste Anwendung. Ich suche einfach nach einem Bild, in welchem Kontext ist das, und Google Suchmaschine findet eben nicht den Text, den ich dazu eingeben muss, sondern findet aus dem Bild heraus den Content.
Ja. Wenn das jetzt noch automatisch verschlagwortet wird und verteckt wird, dann...
Wenn ja, das schön, ja.
Ja, wenn
also das du schön, kannst schöne das Daten selber beeinflussen.
Musst halt abrufen.
Ja, interessant.
Sag mal, Michael, wann startet eigentlich Google mit seinen Cloud-Diensten hier in Deutschland oder sind die schon da?
Sind schon da. Hast letzte Woche nicht gelesen, hä?
Ach, letzte Woche sind sie gestartet.
Nee, habe ich nicht gelesen. 2-3 Wochen. Also ich bin auch
aber
schon
jetzt, fleißig das heißt am jetzt. Testen. Das heißt jetzt. Mhm. Okay. Alles klar.
Also wir sind auch angeschrieben worden als Google-Nutzer. Mhm. Und sind, ja, früher hätte man gesagt Beta-Tester. Mhm. Ich kann noch nicht sagen, ob ich es gut finde oder nicht.
Okay.
Ja, da haben wir uns jetzt auch noch zu wenig damit beschäftigt.
Ja, ich habe schon meine Nacht investiert.
Da müsstest du halt dann demnächst mal einen Zwischenbericht liefern. Das wäre schon interessant hier.
Ja, also ich habe schon meine Nacht investiert. Ja, aber das ist zu wenig.
Hm. Klar.
Was ich erschreckend finde, sind die Business Suites, die da mittlerweile sehr ausgereift sind, oder?
Ich habe gerade überlegt bei dem Thema, was vor 10 Jahren war, und da wollte ich fast was dazu sagen, aber es ist schon 11 Jahre her. Also bei der Synaxon sind wir 2006 von Microsoft umgestiegen auf Google. Also für mich ist
2006 schon
so ein alter Hut, und ich weiß noch genau, wie wir damals verlacht worden sind.
Das glaube ich, ja.
Und unsere eigene IT massiv dagegen gewettert hat und uns unterbreitet hat, dass wir uns datennackig machen würden und erstmal die falschen AGBs vorgelegt hat, nämlich die von den Consumern. Dabei ist im B2B-Bereich vollkommen andere AGBs zugrunde gelegt, mit Gerichtsstand München und deutschem Recht, also damals. Und da haben Frank, Marc und ich echt an harten Fronten gekämpft. Mhm. Und heute ist es so selbstverständlich wie nur gerade was.
Ja, das stimmt. Das ist richtig. Was war noch vor 10 Jahren? Ich habe noch notiert, auch ebenfalls interessant, nochmal tatsächlich Amazon. Damals haben sie Brilliance Audio gekauft. Das war quasi der Wegbereiter für das Thema Audiobooks, die dann über Amazon vertrieben wurden, und der Firma Audible, die ja auch durchaus bekannt wird. Und vor 10 Jahren ging ein Riesenaufschrei und hat vor allen Dingen die Channel-Medien sehr lange beschäftigt, das Thema Dell steigt in den indirekten Vertrieb ein. Können wir uns auch noch alle gut dran erinnern.
Das Kuriose ist ja, dass HP kurz vorher vom indirekten sehr stark auf den direkten Vertrieb geschiftet ist unter, hieß der nicht Mark Hurd?
Ja.
Und unter der Fiorina?
Ja, genau.
Weil die Investoren gesagt haben, schau doch mal die Dell an, die sind so erfolgreich mit ihrem direkten Vertrieb, wollt ihr HP das nicht auch mal machen?
Ja, ja,
hat für massive Verwerfungen gesorgt.
Hat jeder auf den anderen geschielt.
Genau, ne? Das hat für massive Verwerfungen im HP-Channel geführt, die man bis vor 5 Jahren in Deutschland noch deutlich spüren konnte.
Da war die blanke Gier.
Oder vor 4 Jahren.
Die blanke Gier und das ständige Wahnsinn. Schiel nach Marktanteilen hat da quasi alles dominiert. Dann vor 10 Jahren hat Cisco WebEx übernommen. Ich habe unlängst mich mal wieder mit so einem WebEx-System rumschlagen müssen, weil ich mit dem Unternehmen
das ist ja nicht lustig, oder?
Konferiert habe. Ich sage ja jetzt nicht welches. Ich sage nur, da musste ich WebEx nutzen, und das ist, also WebEx in meinen Augen.
Das ist ein schlimmes System.
Es ist halt irgendwie überhaupt nicht weiterentwickelt worden. Es ist so 90er Jahre, dieses System, das ist grauenhaft. Und vor allen Dingen die Anwender schimpfen da auch alle drüber.
Ja, zu also, Recht.
Das ist wirklich schlimm. Also muss man parallel dazu telefonieren, ja, die Präsentation irgendwie online, das ist irgendwie völlig, völlig abstrus. Ja, und dann vor 10 Jahren ist auch die ACP, über die haben wir heute schon kurz gesprochen, also zumindest ist der Name schon gefallen, ist so langsam aus Österreich über Bayern dann in Richtung Baden-Württemberg mit Übernahmen von diversen Systemhäusern haben die sich dann so langsam breit gemacht, und mittlerweile haben die ja, glaube ich, auch in Hessen und Norddeutschland Filialen, ne?
Da kann genau, ja, mit der Jans IT, die sie übernommen haben, sind sie eigentlich flächendeckend in Hannover, Hamburg, also mittlerweile in ganz Deutschland, außer im Osten ist, glaube ich, noch so eine kleine Lücke.
Ja.
Aber, ne, obwohl da hatte die Jans auch eine Niederlassung, wenn ich das richtig sehe.
Die hatten mehrere, ja.
Also insofern ist ACP mittlerweile bundesweit, und ich war am vergangenen Donnerstag auf so einem Event. Die ACP hat im letzten Jahr das erfolgreichste Jahr der Geschichte gemacht mit einem sensationell erfolgreichen Cloud-Portfolio, wie man hört, also mit einem Fokussierung auf Data Center. Mhm. Bestes Jahr der Geschichte in Deutschland, bestes Jahr der Geschichte Gesamt-ACP.
Doch, ja. So. Das war's, was ich rausgesucht hatte für den Mai 2007, und im nächsten Channelcast war ich dann natürlich auch mal wieder auf Tauschstation gehen, kostet mal zwar immer eine Stunde, das alles mal rauszusuchen, aber irgendwie finde ich schon witzig, mal in Erfahrung zu bringen, was vor 10 Jahren alles
gewesen ist. Wir müssten mal 20 Jahre zurückschauen.
Ich weiß gar nicht, ob die Archive so weit zurückgehen,
das wäre dann 97. Ich müsste mal ein bisschen stöbern, da war ich ja noch voll aktiv schreiberisch bei CRN,
ja, und dann
müsst ihr mal gucken, worüber ich da geschrieben habe.
Da gibt es keine Online-Archive meines Wissens nach.
Das Archiv, mein Archiv liegt auf meiner
Festplatte. Eine CRN.de gab
es. Liegt auf meiner Festplatte. 97 gab es eine CRN.de.
Gab es die schon?
Ja.
Ja, stimmt. Doch, ja,
96 sowas.
Ja, genau.
97. Und meine Artikel habe ich alle noch. Das waren so die relevanten Geschichten.
So, so viel zur Branche. Ich würde, nachdem wir uns ja auch ein Stück weit dem Thema Digitalisierung verschrieben haben und dort gerade in den letzten Folgen viel drüber gesprochen haben und berichtet haben, ich habe mal einen Beitrag rausgesucht. Mich treibt so ein bisschen das Thema um, welche Auswirkungen wird das Thema Digitalisierung eigentlich auf unsere Gesellschaft haben und insbesondere auf die Entwicklung des Arbeitsmarktes, des hiesigen Arbeitsmarktes. Was wird das eigentlich bedeuten innerhalb der Gesellschaft? Was hat das für Auswirkungen? Wie werden wir da in Zukunft ganz einfach leben? Wie werden wir unser Geld verdienen? Und da beschäftige, das geht nicht nur mir im Kopf rum, sondern wahrscheinlich euch allen ein Stück weit, sofern ihr euch damit beschäftigt, was ihr auch tut. Und da gibt es natürlich auch viele Forscher und Institute, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Und ich wollte heute mal hinweisen auf die Stiftung Neue Verantwortung. Die ist eine unabhängige Stiftung. Da gibt es ganz viele Geldgeber. Da ist Bertelsmann mit drin. Da ist die Bundesregierung mit drin. Dort sind auch einige Unternehmen als Geldgeber mit drin. Aber die haben dort ein Team zusammengestellt, die sich ausschließlich um das Thema Digitalisierung kümmern. Und eben das ein Stück weit reflektieren darauf, was wird es künftig für Szenarien geben im deutschen Arbeitsmarkt. Und die haben mal 6 Szenarien entwickelt. Die würde ich ganz gerne mal kurz vorstellen und dann euch auch mal dazu befragen, was ihr glaubt, so aus eurer Sicht heraus, welches Szenario das nach eurem Gefühl das wahrscheinlichste ist. Oder ob es irgendwelche Mischformen davon sind oder wie ihr denkt, dass die Geschichte ausgeht. Also das erste Szenario, das definiert wurde, lautet IT-Ingenieur-Nation mit Herzchen. Industrie 4.0 ist die neue Erfolgsgeschichte der alten Ingenieursnation Deutschland. Maschinenbau und Automobilhersteller haben die digitale Transformation vollständig bewältigt und sorgen jetzt für Wachstum. Durch die fortgeschrittene Automatisierung und Vernetzung in der Produktion sind zwar viele Arbeitsplätze verloren gegangen, trotzdem ist der Sozialstaat in der Lage, soziale Härten durch die Verknappung von Arbeit mit einem bedingungslosen Grundeinkommen auszugleichen. Also hier bringt man dieses Thema bedingungslose Grundeinkommen in Stellung, das dann eben das abfedern wird. Zweite These, erfolgreicher Datenstandort mit sozialen Konflikten. Das Szenario geht wie folgt. Die Industrie hat durch die Digitalisierung an Wettbewerbsfähigkeit eingebüßt. Dagegen sorgt in Deutschland, angeführt vor allen Dingen durch die Banken- und Versicherungswirtschaft, die bei uns ja auch sehr ausgeprägt ist, die Verwertung von Daten im Dienstleistungssektor für mehr wirtschaftliches Wachstum. Und Datenschutzfragen spielen in der Bevölkerung kaum mehr eine Rolle. Der Umsatz pro Mitarbeiter ist hoch, obwohl nur wenige Spezialisten benötigt werden. Gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben hochqualifizierte Wissensarbeiter, die über die notwendigen Fähigkeiten für eine datenintensive Wirtschaft verfügen und die Aus- und Weiterbildung selbst in die Hand nehmen. Also nicht mehr ausgebildet werden, sondern selbstverantwortlich für ihre Aus- und Weiterbildung sorgen. Die sozialen Sicherungssysteme werden durch fehlende Arbeitsplätze für geringqualifizierte und auch für die zunehmende Frührentner der Babyboomer-Zeit stark belastet werden. Dritte These, da spricht man vom sogenannten rheinischen Kapitalismus 4.0, finde ich auch ganz interessant. Dritte These, Deutschland verfügt flächendeckend über eine hochmoderne digitale Infrastruktur, die dazu führt, dass die intensive Vernetzung im Beruf und Alltag in der Gesellschaft als eine echte Chance gesehen wird, die immer mehr Freiheit und auch Freizeit mit sich bringt. Die Arbeitswelt wird nur noch über Projekte und Plattformen organisiert. Überall entstehen neue Geschäftsmodelle und neue Geschäftszweige. Der Arbeitsmarkt ist weitgehend liberalisiert. Es existiert nur noch ein Mindestmaß an sozialer Sicherung, obwohl die deutsche Wirtschaft dank alter Stärken und neuer Kompetenzen weiterhin wettbewerbsfähig ist. These Nummer 4, digitale Hochburgen mit angehängtem Umland. Die These geht wie folgt: Deutschland ist geteilt, und zwar zum einen in wirtschaftlich sehr leistungsfähige Städte und ländliche Räume mit nur wenigen Arbeitsplätzen und einer kaum ausgebauten digitalen Infrastruktur. Der Wohnort ist entscheidend für die beruflichen Chancen. Die Wirtschaftsstärke ist auf Metropolregionen konzentriert, die untereinander auf dem Weltmarkt konkurrieren. Mit der regionalen Verwerfung wird die Schere zwischen Arm und Reich immer größer, und weil Deutschland Old Economy Technologie aus dem Ausland importiert oder kopiert. Vorletzte These: digitale Evolution im föderalen Wettbewerb. Die Bundesländer konnten mit ihrer Bildungs- und Infrastruktur und regionalen Wirtschaftspolitik entscheidenden Einfluss auf den digitalen Wandel der Wirtschaft nehmen. Sie stehen nun in einem intensiven Wettbewerb um mobile, hochqualifizierte Freiberufler. Es gibt Gewinner und Verlierer. Einzelne Bundesländer sind abgehängt und bieten deutlich schlechtere Lebensbedingungen. Dagegen ziehen die digitalen Vorreiter ausländische Investitionen an und verfügen über anpassungsfähige Bildungssysteme. Das starke Gefälle zwischen den Regionen hat zu einer sinkenden Solidarität geführt und macht Einigung auf Bundesebene immer schwieriger. Auch sehr interessant. Und die sechste und letzte These, die ist dann überschrieben mit dem Thema digitales Scheitern. Der Umgang mit digitalen Technologien wird zu einem entscheidenden Kriterium für Wettbewerbsfähigkeit. Weder die Industrie noch Politik und Regulierung konnte mit dem technologischen Wandel Schritt halten. Der Fahrzeug- und Maschinenbau wurde international von Konkurrenten verdrängt und digitale Hoffnungsträger aus dem Dienstleistungssektor von ausländischen Konzernen aufgekauft. Die alternde Gesellschaft ist technologieskeptisch. Es gibt eine Anzahl und Vielzahl von Arbeitssuchenden, jungen Zugewanderten, die aufgrund ihrer Qualifikation den wirtschaftlich lähmenden Fachkräftemangel überhaupt nicht decken können. Es herrscht eine hohe Arbeitslosigkeit, ein extrem niedriges Lohnniveau, und das Sozialsystem wird überwiegend aus Beiträgen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber finanziert. Soweit die sechs Thesen dieser Stiftung, die, denke ich mal, so die wichtigsten Aspekte und Blickwinkel und Facetten dieser Entwicklung, die im Moment im Gange ist, reflektiert. Und mich würde jetzt so mal aus eurem Munde interessieren, wie ihr die Themen so seht. Fangen wir mal mit dir an, Andreas, Raum gegenüber. Wie siehst du dieses Thema? Oder welchen diesen Thesen würdest du am ehesten zustimmen? Was glaubst du, was am wahrscheinlichsten ist?
Naja, der Anfang der sechsten These ist schon gar nicht so schlecht.
Also eher sehr skeptisch. Also dass Deutschland es nicht verstehen wird, Digitalisierung als Chance zu begreifen, sondern die Technologieskepsis
überwiegen wird? Ich weiß es nicht, ich sehe das nicht so schwarz-weiß, wie die Leute das sehen. Natürlich verändern sich die Sachen. Und natürlich sind sehr viele Leute hier, natürlich sehen sehr viele Leute in Deutschland, dass sich die Dinge verändern und dass man Dinge anders angehen kann. Und natürlich gibt es Leute, die sagen, ey, so wie unsere Altvorderen das gemacht haben, werden wir es nicht tun. Gibt neue Tools, gibt neue Möglichkeiten, was zu machen. Also insofern sehe ich da nicht so schwarz-weiß. Ich glaube nicht, dass Deutschland im Ganzen scheitern wird oder so. Wenngleich es natürlich ein interessanter Punkt ist, dass die deutsche Bevölkerung massiv überaltert oder massiv altert. Ja klar, Babyboomer bin ich auch. 64er Jahrgang, da war und viele meiner Mit-64er sehen die Themen Digitalisierung längst nicht so wie ich. Ja, klar.
Wie denkt die Außenstation Werther über das Thema?
Alles gesagt dazu. Ich kann da, also Andreas hat es gesagt. Je älter eine Gesellschaft ist, desto verzögerter kommt die Umsetzung. Und das hilft unserem Wirtschaftsraum bestimmt nicht. Aber es ist keine Frage des Obs. Nee, also gerade Voice wird, gerade Voice haben wir jetzt ausführlich auch heute schon beleuchtet, wird meines Erachtens nach dann nochmal einen Erdrutsch liefern, weil es versetzt eben ältere Menschen in die Lage, Technik für sie nutzbar zu machen. Ob es jetzt Essen auf Rädern bestellen ist oder ob es ein Taxi bestellen ist oder ob es das automatisierte Wohnheim ist, das wird unterm Strich einfach allen helfen und immer dann, Es hat Technik grundsätzlich eine Daseinsberechtigung und wenn es dann auch noch bequem in der Bedienung daherkommt, dann bricht es auch.
Es spricht, das stimmt schon, es spricht eigentlich dafür, dass also die zunehmende Digitalisierung und auch diese immer einfacheren User-Interfaces und so. Was ich am Anfang der Sendung so erstaunlich fand, ist, also Michael, als du gesagt hast, naja, also Apps, das ist dann schon zu kompliziert, das geht deutlich einfacher. Und noch vor ein paar Jahren haben wir gesagt, boah, was hat Apple eigentlich mit dem iPhone gebracht und mit der ganzen Bedienung? Und das ist so einfach und intuitiv. Also das kann ja jeder und es konnte ja nicht jeder. Und inzwischen sind dann neue Interfaces und neue Technologien wirklich so einfach, dass es noch einfacher wird. Und das nimmt ja viele Leute in der Gesellschaft eigentlich mit.
Aber es bricht bei 60, also im Alter von 60 bis Mitte 60, sagen wir mal, bricht das Thema App-Bedienung. Voice wird auch noch die bis 100-Jährigen
erreichen. Richtig, ganz genau. Das heißt, die Einstiegshürden werden eigentlich niedriger gelegt. Das heißt, die Technologienutzung, also die Möglichkeiten, die man mit Technologie hat, gehen eigentlich deutlich nach älter und für älter werdende Gesellschaften ist das eigentlich gut.
Also ihr sprecht jetzt viel über Technologie und über Akzeptanz von Technologie und Nutzen von Technologie. Mir geht es jetzt ein Stück weit um die dahinterliegenden Auswirkungen.
Du meinst also was alle bedeutet, werden arbeitslos, weil nur noch Maschinen arbeiten.
Ja, natürlich. Ich meine, du hast dieses Thema Automation schlicht und einfach. Und es gibt ja auch die These, die sagen, es wird hochqualifizierte Arbeitnehmer in Zukunft geben mit sehr großem Spezialwissen auf ihrem Gebiet. Und dann wird es eben nur noch die geben, die irgendwo in der Logistik arbeiten und Pakete von links nach rechts schichten im Niedriglohnsegment. Aber der ganze komplette Mittelbau fehlt dann sozusagen. Wenn ich mir heute anschaue, dass gerade wieder 30.000 junge Leute als Bankkaufleute ausgebildet werden, ja, finanziert und gefördert durch diverse Programme, die aufgelegt wurden, da muss man sich doch, also da stelle ich mir schon die Frage, ist das der richtige Weg? Michael Geiser, wie denkst du über das Thema?
Naja, ich Szenario 6 finde ich ehrlicherweise, das ist ja eine Zustandsbeschreibung, würde ich sagen.
Ja. Ja, kommt dem am
ehesten. Digitales Scheitern, das ist ja heute unsere Realität.
Ja.
Und ich bin 100% bei dir. Es wird natürlich eine grundlegende gesellschaftliche, soziale Veränderung stattfinden. Ich denke gerade die soziale ist was, also Alexa ist super. Wenn ich jetzt mit anderen Mitmenschen kommuniziere, sind die deutlich weniger unterstützend. Im schlimmsten Fall haben die sogar eine eigene Meinung. Das verlernt man ja durch die Kommunikation, durch so Chatbots. Also ich glaube, sind wir überhaupt schon in der Lage zu unterscheiden zwischen einem Chatbot und einem Kommunikationssystem und dann einem echten Menschen? Also das wird unsere soziale Interaktion, glaube ich, massiv grundlegend verändern. Und der zweite große Teil an Technologie, der da reinspielt, ist Robotik. Mhm. Wir sehen das in Japan, wo halt auch eine überalterte Gesellschaft mit Robotern wieder Zuneigung, Spiele, Beschäftigung, was auch immer, Pflege erleichtert, also einen viel besseren Zustand ermöglicht. Und wenn man das jetzt auf eine gesellschaftliche Ebene zieht, ich glaube, das allein regional auf Deutschland zu begrenzen, ist völlig unsinnig, weil wir sehen heute wenn ich heute ein Skill und ein Thema habe, ich habe jemanden kennengelernt, der hat in Malaysia bei einer Versicherung gearbeitet und hat gesagt, ich habe so eine tolle Idee für Versicherungen, wo gibt es große Versicherungen, ich gehe nach Deutschland. Und ich kenne viele Deutsche, die sind in Silicon Valley gegangen oder sonst was. Also ich glaube, es ist ein globales, soziales, gesellschaftliches Thema und auf mich macht es im Moment den Eindruck, als würden wir die Diskussion darüber verweigern. Ich glaube auch, es wird nicht schwarz-weiß geben, sondern es wird ja irgendwie einen Weg geben, aber vielleicht wird sich gesellschaftlich unser System auch grundlegend ändern, dieses Modell, ich arbeite stundenweise und kriege dafür 8,50 Euro oder 160 Euro oder 400 Euro, das wird wahrscheinlich so nicht mehr funktionieren, weil ein Großteil der Arbeiten, die ich bislang gemacht habe, halt keiner mehr braucht, ob als Bankangestellter, da ist das in unserer modernen Welt heute schon Realität, oder morgen in der Realität eines Rechtsanwalts, Steuerberaters oder Softwareprogrammierers, den wir halt in ein paar Jahren auch nicht mehr brauchen. Insofern, ich bin dabei, ich glaube, man muss es thematisieren, man muss das Szenarien spielen. Und es gibt ja die These von Stephen Hawking, ich glaube, den Witz kennen wir jetzt alle mit, Stephen Hawking sagt, wir haben nur noch 100 Jahre auf der Erde. Ja. Elon Musk arbeitet am intensivsten dran, dass wir endlich mal den Mars besiedeln. Mhm. Ich glaube, wir haben keine Antworten, aber es wäre Zeit, sich damit tatsächlich zu beschäftigen.
Genau, da wollte ich ein Stück weit drauf hinaus, also so im öffentlichen Diskurs und wenn ich mir so die Parteiprogramme derzeit anschaue, ich meine, wir haben dieses Jahr wieder Bundestagswahl, kann ich diese Themen, finde ich da einfach viel zu wenig wieder. Ja, also da wird wirklich über so Sicherheitsthemen gesprochen und Gerechtigkeit der Arbeit, dass die SPD hier beispielsweise für sich in Anspruch nimmt, aber außer der FDP, die finde ich da schon wirklich ein Vorreiter, die sehr stark über digitale Themen auch nachdenkt und versucht, dieses Thema voranzubringen, finde ich die öffentliche Diskussion da schon sehr, sehr still und habe so ein bisschen den Eindruck, dass wir da sehenden Auges in eine Situation möglicherweise hineinbekommen, die wir noch bereuen werden. Also das fängt ja bei mir schon mit dem Thema Infrastruktur an und der Zurverfügungstellung von Technologien. Also wenn ich mir dort auch andere europäische Länder anschaue, ja, nimm den Bereich Mobilfunk. Es ist in den skandinavischen Ländern absolut Usus, dass du dort, wenn du einen Mobilfunkvertrag schließt, einfach mal 20 Gigabyte Datenvolumen hast. Ja? Hier speisen sie mich mit 1,5 Gigabyte ab und wenn ich ein bisschen mehr haben will, dann fangen sie A schon das Maulen an und B verlangen sie dann Unsummen an weiterem Geld. In Island hast du bis in das letzte Kaff hinein und bis zum letzten Haus Glasfaser verlegt. Finnland genau dasselbe, Schweden ganz genauso. Bildungssysteme kippen. Ich glaube, die Schweden sind es, die sowohl das Thema Lehrplan komplett abgeschafft haben, also überhaupt nicht mehr nach Lehrplan denken, sondern einfach nur noch dran denken, wie muss ich heute einen jungen Menschen ausbilden, damit er die notwendigen Fähigkeiten hat, um zukünftige Berufe ausüben zu können oder Tätigkeiten ausüben zu können. Thema bedingungsloses Grundeinkommen, was plötzlich auch tatsächlich im Silicon Valley geäußert wird. Also da glaube ich schon auch, dass da Leute drüben sitzen, die verstehen, was passieren wird, nämlich dass immer mehr Menschen in Arbeitslosigkeit kommen werden, ja, oder einfach schlicht und einfach keine Arbeit mehr für sie da ist, weil man es automatisieren konnte oder durch Digitalisierung sie einfach nicht mehr notwendig sind. Und das führt schon zu großen Verwerfungen und da finde ich es, also ich finde es enorm, wie still das hier ist zu diesem Thema.
Ich glaube nicht, dass es so still ist. Ich weiß bloß nicht, ob wir es so verfolgen. Meine Kollegin hat neulich für eine Geschichte, die sie geschrieben hat, mal ein bisschen recherchiert und es ist im Moment schon in den Medien sowas wie eine Panikmache vor Digitalisierung. Da werden viele Arbeitsplätze wegfallen, wir werden alle überflüssig.
Ja, aber schaut, jetzt nehmen wir noch einen ganz einfachen
Bereich. Die Diskussion hast du in Deutschland schon.
Weil wir gerade beim Thema Tesla selbstfahrende Autos werden. Was passiert denn jetzt, wenn in 5, 6, 7, 8 Jahren die ersten Autos unterwegs sind, die einfach völlig autonom Personen transportieren können und Taxi nicht mehr in der Form benötigt wird? Was passiert mit den ganzen Taxifahrern?
Was passiert mit den ganzen Autowerkstätten, wenn Elektrofahrzeuge auf der Straße sind? Brauchst den ganzen Inspektionsquatsch nicht mehr.
Mit den Verkäufern, also ich glaube, dieses autonomes Fahren, das ist so das Musterbeispiel der Digitalisierung. Früher gab es Taxifahrer, sagt man, okay, was machen die in Zukunft? Na gut, werden sie Paketzusteller, die stehen in München zumindest an jeder Ecke rum. Da muss es ganz viele geben. Blöd, gibt's Drohnen, Otto testet Roboter. Mhm. Dann wären es halt LKW-Fahrer, ne? Die fahren auch irgendwann autonom. Und dann stellt sich natürlich die Frage, und wir ITler neigen ja dazu, aus unserer Perspektive zu sagen, haha, wir machen das natürlich, ich glaube, aus einer gewissen Arroganz heraus, zu sagen, jemand, der Lastwagenfahrer, Taxifahrer ist, den brauchen wir vielleicht nicht mehr. Dass das aber natürlich bis zum Rechtsanwalt geht, bis zum Steuerberater, bis zum Programmierer, bis zum Buchhalter, Systemadministrator, Selbstlernen, also das betrifft ja ganz viele Dinge, Designer, ja, das ist, und das ist dann schon ein gesamtgesellschaftliches Problem. Und wie geht man mit diesen Leuten um? Vor allen Dingen, wenn das mehr sind und was ist dann auch Sinn? Ja, also ich glaube, das ist schon. Und wenn ich ein Unternehmen habe, das, ich bin total kundenzentrisch, aber meine Kunden haben alle kein Geld mehr, um meine Leistungen zu kaufen.
Ganz genau.
Es gibt ja von Karl-Heinz Land den Begriff der Dematerialisierung. Also wer da was lesen möchte, das finde ich einen ganz schönen Begriff. Der sagt Dematerialisierung. Karl-Heinz Land, gibt es ganz viele Bücher, digitaler Darwinismus, kann man, glaube ich, immer mal so als Grundlage dazu lesen.
Mhm. Mhm.
Ja, also genau, da gibt das Ende des Zufalls oder des Zufallsnarren, da gibt es wirklich unglaublich viel Lektüre. Letzten Endes,
aber es war
ganz so dramatisch wird, also ist ja immer die Frage, auf welchen Zeitstrahl entwickelt sich das und ist quasi die Faktenschaffung schneller als wie die Adaption mit neuen Modellen, also sprich die Veränderung. Und tendenziell ist die Digitalisierung mit seinem vor allem disruptiven Potenzial deswegen so gefürchtet, weil es halt einfach in vielen Bereichen sofort echt einen radikalen Kahlschlag bedeutet. Ne? Und das ist einfach so das, was vergleichbar ist mit der industriellen Revolution damals, was halt in wenigen Jahren einfach die handwerkliche Fertigung einfach in weiten Bereichen abgelöst hat. Das scheint mir hier schon auch nochmal vergleichbar zu sein.
Das Bild ist,
ich würde
das Bild
allerdings ist die Wandlungsfähigkeit der Menschheit hier nicht unterschätzen wollen.
Nein, die darf man
also sicherlich nicht. Also während früher ein Schreiner einfach halt nicht umsatteln konnte auf einen anderen Beruf, so sind die Menschen heute nicht zuletzt deswegen, weil sie einfach einen ganz anderen Bildungsgrad per se schon mal haben und ein längeres Leben vor sich haben, auch gezwungen zu adaptieren. Und zwar bestimmt in Zukunft 2-3 Mal in so einer Gesamtlebensphase sich nochmal fundamental zu verändern. Also wenn ich da in meiner näheren Verwandtschaft so schaue, was da Leute heute machen und womit die mal von der Berufsausbildung gestartet haben, dann hat das oft nichts mehr gemeinsam. Jetzt ist das nicht unbedingt ein Beispiel für Digitalisierung, aber ich würde uns Menschen da nicht zu früh abschreiben. Und ich glaube auch nicht, dass diejenigen, die heute kurz vorm Rentenalter ausscheiden aufgrund von Digitalisierung, Disruption, wie auch immer du es nennen willst. Also das gab es ja auch schon vorher in anderen technologischen Bereichen, also dass Leute quasi arbeitslos geworden sind aufgrund von technologischem Fortschritt. Ja, auch da haben immer wieder viele Leute abseits des medialen Bewusstseins oder Wahrnehmung den Weg zurück in Lohn und Brot gefunden, aber nicht zwingend wieder in dem ursprünglichen Jobprofil. Einfach weil man auch muss, ne? Und
es ist doch auch niemals absehbar gewesen, zum Beispiel, wenn man die industrielle Revolution jetzt sich anschaut. In Deutschland hat es ja bis in die 20er Jahre Millionen an landwirtschaftlich, eher in Wanderarbeitern in landwirtschaftlichen Berufen gegeben. Und es ist ja nicht wirklich absehbar gewesen für die Menschen damals, dass die Industrie, die damals dann zugelegt hat, in der Lage wäre, all diese Jobs und mehr zu schaffen. Und erheblich mehr zu schaffen.
Ja, also
natürlich
aber
hat sich deutlich verändert.
Aber der Unterschied liegt halt nun mal darin, und ich glaube, das ist der Punkt, den wir fürchten, dass wir als eine überalternde Gesellschaft einfach vom Bildungsgrad möglicherweise oder vom Altersdurchschnitt und einhergehenden Bildungsgrad nicht mehr diejenigen sein werden, die diese neuen Technologien hervorbringen und auch international vorwärts treiben. Also die wenigen Sparten, die wir da heute haben, Medical, Automotiv und Maschinenbau, sehr viel mehr sehe ich da ehrlich gesagt nicht, werden ja nicht ewig oder sind nicht per se dazu verdammt, immer bei uns in der Führerschaft liegen zu können. Automotiv wackelt schon, Medical glaube ich jetzt eher nicht und Maschinenbau schon erst recht nicht. Aber eine überalternde Gesellschaft hat natürlich tendenziell ein größeres Risiko, da auch noch Pfründe abzugeben, wenn von unten nichts nachwächst oder wenn man den Bestand an arbeitsfähiger Bevölkerung nicht nachqualifiziert.
Also ich sehe es schon ein bisschen dramatischer, weil ich glaube, dass der Vergleich mit der industriellen Revolution ein Stück weit hinkt. Und zwar, du hattest gerade über das Thema Zeitstrahl gesprochen. Ne? Also man muss sich, denke ich, dieses Thema Digitalisierung nicht vorstellen als einen linear ablaufenden Prozess, sondern das geht exponentiell nach oben. Also die Zahl der Technologien, die hier an den Start kommen, die Zahl an disruptiven Kräften, die nimmt einfach exponentiell zu. Und das macht die ganze Geschichte in meinen Augen schon weitaus dramatischer. Ich glaube auch sehr wohl an die Adaptionsfähigkeiten der Gesellschaft und von Leuten, die mal eine Ausbildung genossen haben und dann sagen, okay, das gibt's jetzt halt nicht mehr, jetzt mache ich einfach was anderes. Aber die Frage ist halt werden die dann zukünftig tatsächlich noch gebraucht? Also brauche
ich
diese?
Aber wo ist der Unterschied zu
Na, weil die Geschwindigkeit
es macht schon mich. Aber das war bei der Industrialisierung ganz genauso.
Nein, nicht in dem. Da waren einzelne Branchen betroffen, aber mittlerweile betrifft es ja nicht nur eine Branche, sondern es betrifft so ziemlich jede Branche, die damit konfrontiert ist. Also das hat ein ganz
Industrialisierung ganz genau.
Ein ganz anderes Momentum. Das glaube ich nicht.
Also Industrialisierung hat von Automotiv über Bekleidungsproduktion, Nahrungsmittelproduktion, Geräteproduktion alles erfasst. Alles, was irgendwie durch Dampf angetrieben und Handgriffsstandardisierung.
Und sie tut es ja noch heute, Andreas.
Ja, tut es ja noch
heute. Sie tut es ja noch heute, das ist ja noch nicht abgeschlossen.
Dann gibt es mit Sicherheit Übergangszeit, von der wir alle nicht wissen, wie lange es dauert, wo ganze weite Teile der Bevölkerung in Armut und Schlechtlohnzeiten hineingepresst werden. Es war ja kein Zuckerschlecken, in so einer Fabrik arbeiten zu müssen. Und das war ja übrigens auch die Geburtsstunde von diversen Parteien, die heute auch wieder die
Frage
gestellt. So, ja. Genau. Aber ob am Ende dieses Zeitstrahls nicht sich wieder was Neues hervortut,
glaube ich
ehrlich gesagt schon.
Das glaube ich auch,
ganz deutlich. Du brauchst jetzt nur mal nach Griechenland schauen. Vor 4-5 Jahren haben wir da noch die Diskussion gehabt, der Letzte macht das Licht aus, so nach dem Motto. Wenn du heute da mit Jüngeren sprechen, so nach dem, die sagen, okay, keine Ahnung, was vor 4-5 Jahren waren, ich bin jetzt 19 und auf der Basis dessen, was ich jetzt an Umgebungs- oder Gegebenheiten vorfinde, starte ich mein Unternehmen und sehe zu, dass ich irgendwie vorwärts komme.
Also mich macht diese Asynchronität, was gesellschaftliche Entwicklung anbelangt und technologische Entwicklung anbelangt, beschäftigt mich schon ein bisschen mehr. Also ganz aktuell, wenn ich mir heute anschaue, und ich krieg's ja einfach mit durch meinen Sohn, der ist jetzt 13 Jahre alt, was der an der Schule lernt und was er dort beigebracht bekommt und mit welchen Themen die sich beschäftigen, dann könnte ich regelmäßig ausflippen, ehrlich gesagt. Da weiß ich ganz genau, diese Fähigkeiten und das Wissen, was dir da vermittelt wird derzeit an der Schule, das wirst du in Zukunft schlicht und einfach nicht mehr brauchen. Punkt.
War das einfach nicht immer so?
Das ist
die große Frage.
War das
nicht immer so?
Das ist doch schon
immer so gewesen. Weiß ich nicht,
ob es immer so war. Und es dauert, bis das System adaptiert. Das ist doch völlig normal.
Aber ich glaube, das ist schon, da bin ich ein bisschen beim Christian. Es ist natürlich die Spreizung ist einfach so groß von uns, die wir jetzt da Digitalisierung hautnah täglich erleben, uns Gedanken drüber machen, bis hin zu Menschen, die das einfach nicht mehr verstehen. Mhm. Wir hatten vorher eine Mauer als Thema und in immer mehr Ländern gibt es dann Menschen, die sagen, ey, ich verstehe es nicht mehr und deswegen hätte ich gerne eine Mauer, weil die löst mein Problem.
Ja, wahrscheinlich. Ja, absolut.
Und ich glaube, das ist das eigentliche gesellschaftliche Thema. Ja, diese Veränderung ist da und wahrscheinlich wird sie die Menschheit auch überleben, so im Großen und Ganzen. Aber ist diese Adaptionsfähigkeit, ist diese große, große Spreizung, ob die dann wirtschaftlich, bildungsmäßig, auch überhaupt von den Möglichkeiten und auch von den Potenzialen der Zukunft, können eben dann alle Firma gründen oder gibt es einfach Leute, die Verlierer sein werden?
Mhm, genau. Die Masse dieser Verlierer, da wissen wir einfach auch noch nicht, wie die reagieren werden. Also werden die sich damit abfinden oder wird es schlicht und einfach, ich sag jetzt mal, überspitzte Revolten geben? Also werden einfach Leute auf die Straße gehen und sagen, es geht so einfach nicht weiter, wir fallen hier schlicht und einfach das System und unser Sozialstaat, so wie er heute ausgeprägt ist, kann das schlicht und einfach nicht abfedern.
Ja? Aber das ist nochmal eine andere Frage.
Ja, aber genau diese Fragestellung möchte ich da aber mal im Kontext sehen. Ja, und nicht losgelöst von dieser ganzen Entwicklung. Und da passiert mir einfach zu wenig. Ja? Also wenn ich meinen Sohn anschaue, um da nochmal darauf zurückzukommen, was die heute in der IT lernen und in den angeschlossenen Fächern, und damit Holz basteln und alles mögliche, schön und gut, aber ich würde mir halt beispielsweise wünschen, beschäftigt euch mal mit dem Thema 3D-Druck oder ähnliches. Also solche Technologien, nichts, nada. Auch das Lehrpersonal, völlig überfordert mit diesen Themen. Keinen Plan, kein Konzept, wenn du dich mit denen unterhältst, ja, auf dem Elternsprechtag oder sowas und über diese Themen Digitalisierung und was da so vor sich geht sprichst, die schauen dich mit offenem Mund an und großen Augen, als hätten sie noch nie davon gehört.
Die haben noch nie
davon gehört. Und das finde ich gefährlich. Das finde ich schlicht und einfach gefährlich.
Das wundert mich aber ehrlicherweise nicht, wenn ich an die Damen und Herren denke, die mit mir in der Schule waren und die jetzt Lehrer geworden sind. Also.
Aber
nee, Ich finde, das muss man trennen. Also das eine ist, der Bildungsauftrag, wie muss der ausgestaltet sein, damit wir, ich sage jetzt mal, Talenten die bestmöglichste Grundlage geben, um in die Zukunft zu starten, die letzten Endes Impact auf die Wirtschaft und somit auch auf die Gesellschaft und alle sozialen Systeme haben. Da bin ich bei dir, Christian. Da muss man zusehen, dass man immer modern sein und auch Zeit der Ball sein. Und ich sage mal, tendenziell, einfach systemisch bedingt, ist da aus unserer Wahrnehmung, und die deckt sich sicherlich auch mit der breiten Bevölkerung, der schulische Betrieb immer hinten dran. Eine andere Frage ist meines Erachtens nach, der zweite Aspekt, den du aufgeworfen hast, das vermischt sich in der Auswirkung, aber in seiner Ursache, nämlich ist Digitalisierung geeignet, die nächste Revolution loszutreten. Und die meine ich jetzt nicht im technischen Sinne, sondern im gesellschaftlichen Sinne. Ich glaube, da kann es auch keine zwei Meinungen dran geben. Aber da braucht es, glaube ich, noch nicht mal das Thema Digitalisierung dazu, weil das, wenn du heute in die europäischen Länder hineinschaust und die Durchschnittsarbeitslosigkeiten dir anschaust, dann sind wir ständig schon am Zündeln und halten mit Geld den Ball, das wir eigentlich nicht haben, den Ball flach. Also wenn du dir die Arbeitslosenquoten in Spanien, Portugal etc. anschaust, das sind tendenzielle Hexenkessel. Und wir haben ja auch die politischen Auswirkungen schon an unterschiedlichsten Stellen auf der Welt. Es sind Pulverfässer, gar keine Frage. Aber haben die...
Ja, Digitalisierung ist doch im Prinzip eine Art Zündbeschleuniger jetzt noch. Oder Brandbeschleuniger.
Oder positiviert. Bietet Digitalisierung nicht das Potenzial für eine Utopie, in der es mehr Menschen gut geht, in der Menschen das tun können, was sie gerne machen wollten?
Absolut.
Also ist das nicht eher eine positive Utopie?
Ja. Absolut, aber dann muss es in vielen anderen Bereichen eben schlicht und einfach Bewegung geben, ja. Ich glaube, es ist doch was anderes, wenn ich heute sagen würde, wir führen ein bedingungsloses Grundkommen ein, wohl wissend, dass wir in Zukunft ganz einfach nicht mehr Vollzeitbeschäftigung haben werden, sondern punktuell Projekte abwickeln, zu bestimmten Sachen hinzugefügt werden und uns das auch ein Stück weit selber aussuchen werden, einfach liberaler werden in dem, was wir tun. Dann muss das von der anderen Seite einfach ein Stück weit abgefedert werden. Ich bin da völlig bei dir. Ich glaube auch, dass das extremes Potenzial hat und dass wir da wirklich eine sehr, sehr interessante und gute Zukunft gestalten können und Dinge nachgeben können, wo nicht mehr die Arbeit sozusagen das Sinnstiftende ist, sondern das mögen dann andere Themen sein. Ja, also tatsächlich auch so ein bisschen utopistischen Gedanken. Aber ich glaube, wir sind dort gut beraten, das noch viel, viel stärker zu thematisieren. Und das finde ich halt in der öffentlichen Debatte und im öffentlichen Diskurs kommt es heute viel zu knapp und auch die Politik tut dort derzeit viel zu wenig dafür. Die trauen sich nicht ran an das Thema.
Woher nimmst du die Erkenntnis, dass die Politik da zu wenig tut?
Du brauchst dir bloß irgendeine Talkshow anschauen, beliebigen Formats, das ist völlig egal, wenn ich dort höre, was die zu sagen haben zu den Geschichten, das ist bar jeglicher Realität, ehrlich gesagt.
Aber Talkshow ist nicht Inhalt täglichen politischer Arbeit. Also da muss ich jetzt einfach mal eine Lanze für die politische Arbeit brechen. Das, was wir in den Medien oftmals wahrnehmen, das hat nichts mit dem politischen Alltag zu tun.
Ja, also, das ist echt erstaunlich.
Politik
ja,
findet stimmt. ja faktisch muss man in erster sagen. Linie mal regional statt. Und wenn man heute mal Arbeit anschaut von, also ich kann jetzt mir hier von uns sprechen, unserer Bürgermeisterin oder auch Politiker, die ich hier im Bielefelder Raum auf Kommunal- und auf Stadtebene kenne, also die Leute, die haben Plan und die wissen, wovon sie reden und die wissen, an welchen Stellschrauben sie drehen müssen. Nur das ist natürlich ein Geschäft, was sich nicht von heute auf morgen durchsetzt und auch nicht von heute auf morgen zeigt. Und darüber geordnet hast du dann die politischen Parolen auf Bundesebene und verbreitet über die übergeordneten Medien. Und die werden tendenziell dann als rückständig wahrgenommen, weil auch die Debatte sehr abstrakt geführt wird. Aber in der täglichen politischen Arbeit und Meinungsbildung, sowohl Input als auch Output in der politischen Arbeit, nehme ich als sehr kompetent wahr und auch Vollkommen egal, welche Partei es im Übrigen
ist. Ich wollte jetzt hier also kein du hast mich falsch verstanden. Ich wollte jetzt hier kein Politiker-Bashing betreiben oder Parteien-Bashing betreiben im eigentlichen Sinne. Nur ich nehme es einfach oder ich habe das Gefühl, dass es in der breiten Öffentlichkeit völlig anders wahrgenommen wird. Ich glaube sehr wohl, dass
das ist definitiv so.
Das ist so. Aber wenn ich mir hier lokal anschaue, was die IHK mittlerweile zu dem Thema Digitalisierung aufsetzt, stemmt, von Vorträgen über Events bis hineingetragen in die diversen Gremien, ob es jetzt die Ausschüsse sind etc., ist vollkommen egal, ob es der Handelsausschuss ist, ob es der Dienstleisterausschuss ist, überall hat das Thema Digitalisierung Einzug gefunden, es wird auch Normierung betrieben, es wird sowohl gesellschaftlich diskutiert als wirtschaftlich diskutiert als sozial unter sozialen Gesichtspunkten diskutiert. Und das ist letzten Endes ja auch die Aufgabe von Politik. Das ist die professionell geführte Diskussion zur Meinungsbildung und Überleitung auf Handlungsebene. Und da finde ich, ist unser politischer Apparat extrem fit und wach und am Puls der Zeit.
Ja.
Nee, ich glaube, man muss sich auch vergegenwärtigen, dass natürlich der langsamste in dieser Gruppe da der Maßstab ist.
Ja, genau. Ganz genau. Genau so ist es. Wir tun uns immer leicht, weil wir sind nur dem Kapital verpflichtet, das erstmal. Wir müssen schauen, wo morgen der nächste Auftrag herkommt. Politik muss aber die gesamte Bevölkerung mitnehmen und hat hochkomplexe Fragen gleichermaßen zu beantworten und dann abstrakt noch eine Richtungsbildung oder eine Richtung raus destillieren. Wir müssen ja nicht im Konsens wirtschaften, sondern wir können ja ganz egoistisch so vorwärts gehen, wie wir es für richtig halten.
Und Politik hat natürlich eine enorme Verantwortung, aber es ist nicht wie in einem Unternehmen, wenn ich eine falsche Strategie wähle, dann gehe ich halt zum nächsten Unternehmen und hoffe, dass ich da einen besseren Riecher habe. Mhm. Früher war das ja üblich, dass man Politiker dann am Ende irgendwie guillotiniert oder sonstiges hat. Aber das ist ja auch, ich glaube, Demokratie ist natürlich da auch nicht die schnellste Form in all diesen Entscheidungsformen, aber offenbar, wenn wir zumindest in Europa schauen, zwar sehr langwierig, sehr komplex. Immer wenn man was grundlegend schnell verändern will, funktioniert es nicht, aber offenbar eine, die uns zu 70 Jahren Wohlstand und Frieden verschafft hat. Ich glaube, da müssen auch wir als digitale Avantgarde einfach warten, bis die Menschen, die das mit den Computern noch nicht so ganz ernst nehmen, auch abgeholt sind.
Also ich glaube, der größte Feind der Demokratie ist nicht die Digitalisierung, sondern der unregulierte Finanzmarkt. Weil die Politik in vielen Nationen mittlerweile dazu degradiert ist, die Eskapaden der Finanzmärkte auszubaden, sprich Steuergelder umschichten.
Mhm. Absolut.
Ja, ein vielschichtiges Feld, wie man merkt anhand der Diskussion. Und ja, wir sind da auf dem Weg der Meinungsbildung, was ich auch gut finde. Da muss es auch durchaus konträre Ansichten geben und da müssen wir uns einfach auch mit Argumenten austauschen. Ich würde diesen Diskurs gerne weiterführen und weiter aufrechterhalten. Lasst uns da auch weiter drüber sprechen. Ich glaube auch, dass es viele Menschen schlicht und einfach bewegt. Also egal, mit wem man darüber spricht, macht euch mal zur Aufgabe, die ihr alle so tief in dem Thema drin steckt, mit euren Ehepartnern, Freunden, Freundinnen, Nachbarn drüber zu sprechen. Das ist schon immer ganz erstaunlich, was da alles zutage kommt und wie die so dieses Thema Digitalisierung für sich einschätzen, wahrnehmen, spüren, glauben, Wissen verstanden zu haben. Das ist schon sehr, sehr, sehr vielschichtig. Also das finde ich schon ganz interessant.
Ich beobachte da, dass weite Teile das Thema Digitalisierung als solches gar nicht wahrnehmen, sondern das passiert einfach. Genauso wie es mit dem Thema Cloud passiert ist. Also kein Mensch würde von sich behaupten, dass er irgendwie in der Cloud ist, hat aber zweifelsfrei ein Gmail-Konto und vorher ein Gmx-Konto gehabt. Ne? Also das ist, ich glaube, dieses Thema ist vielfach einfach uns bewusst, weil wir in dem Bereich ein Businessmodell haben, aber für weite Teile der Bevölkerung, auch der Anwender an Arbeitsplätzen, ist das Thema Digitalisierung per se nicht bewusst, sondern es findet in irgendeiner Art und Form der Leistung, Dienstleistung oder sonst was einfach statt.
Ja, oder spätestens dann, wenn er halt sein Job los ist.
Da habe ich eine schöne Geschichte zum Thema Wahrnehmung, und zwar aus dem Private Banking Umfeld. Da hat man aktuell eine Studie gemacht und interessanterweise haben die festgestellt, also Apps Im Private Banking Umfeld ist so eine schwierige Geschichte, weil da hat ja dann Apple meine Daten, wenn das auf so einem Apple Gerät ist. Aber auf mit einem Echo Device, da ist das überhaupt kein Problem, weil mit dem rede ich ja, das kenne ich ja.
Genau.
Also, nicht genau. Im Ernst, oder?
Ja. Da gibt's, das haben die evaluiert und haben gesagt, also das Vertrauen, wie gesagt, auf so einer, auf so einem Apple, dann haben die meine Daten, Amerika wahrscheinlich, ganz, das ist mir so ein bisschen unangenehm im Private Banking Bereich, aber eben Alexa, Echo hat als Kanal wesentlich höheres Vertrauen, weil es eh da, der weiß vom Christian Mayer, was er am Samstag einkauft, damit ihn, der weiß auch, dass seine Frau ihn schimpft, wenn er es nicht einkauft, offenbar, der hört ja mit. Und deswegen habe ich da auch viel Vertrauen. Und das finde ich eine ganz interessante Entwicklung.
Absolut.
Das eben auch, glaube ich, das Beispiel unterstreicht, zu sagen, Cloud interessiert mich gar nicht. Ja, ich will keine Cloud, ja, aber ich rede ja nur mit meinem Echo-Device.
Genau, und auf der anderen Seite sitzt dann der Raiffeisenbanker oder der Kassierer von Rewe und die hören immer zu und machen das dann.
Genau. Genau. Ja, sehr gut. Fand ich jetzt mal einen interessanten und spannenden Ausflug in die Richtung. Und wie gesagt, ich finde, wir sollten diesen Diskurs auch weiter pflegen und auch Aufruf an die Hörer. Ihr habt da sicherlich auch eine Meinung dazu. Und lasst es uns gerne wissen in Form von Kommentaren, auf welchem Kanal auch immer. Sehr gut. Ich schaue auf die Uhr. Wir haben 9.30 Uhr heute pünktlich begonnen. Es ist 12 Uhr mittlerweile. Ich denke, wir können so langsam zum Ende kommen. Ich sehe auch auf der Themenliste ist, glaube ich, jetzt nichts mehr oder kein Thema mehr drauf, über das wir zwingend sprechen sollten, oder? Ich frage lieber nochmal vorsichtig in die Runde oder habt ihr noch etwas? Nicht, dass, Ich habe auch schon auf die Uhr geschaut. Ich habe noch ein Thema, aber das verpacke ich in den Pick.
Verpackst du einen Pick?
Das war auch eine schöne Überleitung.
Verpacke ich einen Pick. Genau, traditionell schließen wir den Channelcast ja auch mit ein paar Empfehlungen. Und ich habe jetzt den Michael Reiserer gestern nicht gesagt, dass er sich vielleicht noch einen Pick überlegen kann, aber ich nehme dich einfach mal als Letztes an die Reihe. Vielleicht hast du ja noch irgendeine Empfehlung, wo du sagst, darüber wollte ich mal informieren oder das wollte ich mal in die Hörerschaft hineintragen, weil es interessant ist.
Dann gerne. Soll ich mal anfangen?
Ja, fang an.
Dann hätte ich nämlich zwei Picks. Das sind zwei Dinge, die man wirklich ganz gut online machen kann. Pick Nummer eins, das war eigentlich eine Geschichte, über die ich noch sprechen wollte, aber ich verpacke das jetzt in einen Pick. Ich bin neulich auf der Ingram Hausmesse gewesen, der Top. aber die Geschichte in einen Pick verpackt geht folgendermaßen. Die Ingram hat einen Cloud-Verantwortlichen, einen weltweiten, Nimish Dave. Das ist ein indischstämmiger Kanadier, der in England aufgewachsen ist, irgendwie so. Oder ein indischstämmiger Engländer, der in Kanada aufgewachsen ist, jetzt in Kalifornien lebt. Nimish Dave. Ich hatte das Vergnügen, dessen Keynote auf der WIP-Veranstaltung zu hören. Und ich hatte die Ehre, den noch in so einer Gesprächsrunde mal zu haben und zu moderieren. Ein echter Visionär, der hat also wirklich sensationelle Dinge da erzählt, die man mit einem Distributor wie Ingram eigentlich überhaupt nicht übereinbringt. Pick. Ich stell einfach mal Nimish Dave, der schreibt sich Nimish mit SH und Dave so wie Dave. Ich stelle einfach mal einen YouTube-Link zu einer Keynote von dem.
Ja, dass man sich das mal anschauen kann.
Schaut euch das mal an. Googelt mal Nimish Dave. Auf YouTube gibt es unheimlich viele Auftritte von dem. Da kommt ganz oben einer, der ist so 10-12 Minuten lang auf einer Veranstaltung. Der Mann ist wirklich sensationell. Wir haben uns ja über viele dieser Veränderungen unterhalten, die kommen werden. Mhm. Und der bringt auf der Bühne sehr, sehr, sehr mit großer Leichtigkeit thematisierte Veränderungen, die es schon gegeben hat. Und stellt so Fragen ans Publikum. Mhm. Und dann fragt er bei einer Veranstaltung, von euch allen anwesend, war eine der Fragen, die ich stelle, von euch allen anwesend, hat irgendeiner von euch eigentlich eine Landkarte benutzt und schaut dann so und dann sagt so eine Landkarte, dieses Stück Papier, wo so ein Weg drauf ist und also der
Mann. Falkplan.
Patentgefeilt. Der Mann ist wirklich gut. Schaut euch den an. Ich verlinke den mal. Man kann den gut googeln. Man findet den auf Amazon, auf YouTube findet man den sehr, sehr gut. Pick Nummer 1.
Stellt doch den Link bitte gleich in die Themenliste
damit. Ja, ja.
Dann habe ich das.
Mache ich sofort. Pick Nummer 2. Es gibt eine Magazin oder Online-Plattform, die heißt digitale-leute.de. Digitale Leute. Das ist ein recht interessantes Format. Das hat auch sehr viel mit unserem letzten Thema zu tun. Was die nämlich tun ist, sie stellen junge Leute vor, die in interessanten neuen Berufen arbeiten. Mhm. Online-Marketeers, irgendwelche Social-Media-Manager, Leute aus Werbe- und Kommunikationsagenturen, aber dann auch Leute von Microsoft und anderen Firmen, die Dinge tun, die man so im Traditionellen gar nicht kennt. Ich habe mir so ein paar von denen angeschaut und habe gedacht, also Donnerwetter, es gibt schon echt sehr interessante Themen, mit denen man sich beruflich beschäftigen kann, sehr interessante Arbeitsweisen und sehr interessante Sachen, sehr interessante Möglichkeiten, Dinge zu erledigen. Es ist eine Fundgrube interessanter Dinge. Bei manchen Dingen denkt man, meine Fresse, dass irgendwer für sowas Kohle bezahlt, ist ja auch erstaunlich. Aber bei vielen Dingen denkt man, das ist echt schon interessant. Und man kommt dann so ins Nachdenken und denkt, so ist mein Bild von diesen ganzen Tätigkeiten und von der Welt, ist das eigentlich so auf dem neuesten Stand, obwohl ich jetzt auch mit vielen Dingen schon ziemlich weit vorn dran bin. Also sehr, sehr sehenswert. Es bietet reichlich Inspiration, es ist sehr unterhaltsam, das ist immer mit Videos gemacht, ist auch sehr, sehr professionell gemacht, also es macht richtig Spaß anzuschauen. Mhm. www.digitale-leute.de. Mhm. Link steht schon im Themenplan, jetzt suche ich den anderen raus und überlasse dem nächsten Pickenden das Feld.
Genau, und der Andreas hat mich gerade per Slack angepingt, dass er nochmal schnell um die Ecke muss und deswegen darum bittet, dass wir jemand anderen vorziehen, nachdem mein Pick so ein bisschen aufbaut auf dem, was der Andreas dann vorstellen wird, frage ich jetzt tatsächlich nach Amsterdam.
Ja, ich habe schon gesagt, also grundsätzlich Startups. Mein Pick ist natürlich ein konkretes Startup. Grundsätzlich, liebe Systemhäuser, liebe Hörerinnen und Hörer und liebe Andreas, lieber Christian, schaut nach Frankreich, schaut euch die Pariser Startup-Szene an, da gibt es sensationelle Dinge, cool, ist auch vom Essen her angenehmer als das Silicon Valley und auch näher, also für die geografisch nicht so bewandt. Nee, also schaut
was, nach Frankreich. Was reicht man denn in solchen Häusern hier, so im französischen Startups, dann zum Essen?
Ganz, ganz unkompliziert, man geht einfach mal 3-4 Gänge Mittagessen. trinkt halt nur 2 Gläser Wein. Genau. Also es ist so ein bisschen, es ist einfach sehr schön. Und eines der coolsten Startups, wie ich finde, ich habe noch nicht verstanden, was man damit machen könnte, ist Lyrebird. Das schreibt sich lyrebird.ai, sitzt mittlerweile natürlich in Montreal, aber ist eigentlich, hat einen französischen Ursprung. Und Lyrebird ist eine künstliche Intelligenz, die in einer Minute deine Sprache lernt und dich, deine Stimme dann kopiert. Mhm. Also man kann das quasi nutzen, und wenn man einen Film, dann kann dir eine König Ludwig, wenn es von dem eine Sprachaufnahme gäbe, könnte dir Gerhard Polt Stücke vorlesen. man könnte Kommunikation führen. man könnte sagen, mein Personal Shopping Assistant ist ist Brad Pitt, da merkt man jetzt auch wieder das Alter, gell? Ich bin vermutlich nicht ganz in Zeiten der YouTuber angekommen.
Gronkh, aber das heißt, Gronkh müsste sein. Gronkh, das ist so der Star.
Okay.
Gronkh. Schrecklich, fürchterlicher Typ, kann nicht hören.
Werde ich wahnsinnig. Aber das heißt, eine Minute Stimme aufnehmen und Lyrebird kann jetzt quasi diese Sprache, Emotionen, Sympathie, Stress, Ärger in dieser generierten Stimme verwenden und kann dann quasi mit dir in dieser Sprache sprechen. Oder du kannst auch deine eigene Stimme, deinen eigenen Virtual-Kollegen bauen. Das ist, ich habe neulich gesehen, da muss man immer so ein bisschen aufpassen, das hat ja so zynische Komponenten oder wahrscheinlich, es gab eine Dame, die hat sich quasi ihren verstorbenen Freund als Chatbot gemacht.
Ui, nein.
Und ja, einfach mal googeln, das war jetzt ein bisschen scary. Und wenn man sich vorstellt, ja, hätte die eine Minute Sprache, könnte sie eben mit Lyrebird die Sprache von irgendjemand in einer Minute kopieren, die Stimme von jemand. Mhm. Haben auch ganz interessante Section über Ethik auf ihrer Homepage. Mhm. Aber finde ich eine faszinierende Technologie. Also ist denn die, wenn man das jetzt kombiniert, Christian, der glaube ich macht was mit Textrobotern.
Ja.
Also jetzt machen wir dann.
Entschuldigung.
Nee, bitte.
Andreas ist schon drauf auf der Seite wahrscheinlich.
Naja, ich kenne das, habe mir das auch schon mal angeschaut. Ich bin allerdings anders drauf gestoßen, nämlich über Soundcloud. Da gibt es einen Lyrebird-Kanal und dort laden Leute halt unendlich viel Zeug von sich hoch und da gibt es einen eigenen Bereich nur mit Obama. Total geil. Lass dich scheckig.
Also das heißt im Prinzip, in Zukunft reicht es einfach mit Lyrebird unsere Stimmen hier eine Minute zu scannen, der Textroboter schreibt die Texte und fertig ist der automatisierte Channelcast.
Genau.
Folge so 1.328.000 bis 1.528.000.
Genau. Ja, genau. Also wir schaffen
Lyrebird
selber ab.
Genau.
Ja. Michael, pack den Link vielleicht noch kurz in die Themenliste mit rein, falls du ihn noch raussuchen kannst.
Sehr gerne.
Dann finde ich schneller. Michael, die Anwendung, das verstehe ich dann schon. Also ich sehe das so ähnlich wie, es hätte auch kein Mensch gedacht, dass es einen Riesenmarkt für Klingeltöne jemals geben könnte. Und das geht doch in eine ganz ähnliche Richtung. Und man möchte doch seine Alexa vielleicht auch mit anderer Stimme hören und. Da kann man doch tolle Dinge drauf bauen.
Na, allein die Skalierung in der Beratung, also wenn ein Vertriebler dann 7 Verkaufsgespräche gleichzeitig führen kann.
Zum Beispiel.
Am Telefon.
Ja, das ist ja echt total irre.
Na, wir haben das ja vor 10 Jahren, glaube ich, bei Mission Impossible 2 gesehen, wo die das hier im Teil an den Adamsapfel geklebt haben. Die Stimme von einem anderen kurz eingelernt haben und dann quasi in der Stimme wiedergegeben haben. Das liegt da als Technologie zugrunde und zeigt auf eindrucksvolle Art und Weise, was man damit alles machen kann.
Aber dass da die Ethikrichtlinien sozusagen so ausgeprägt sind, wundert mich nicht. Also das
da kann man schon
öffnet natürlich machen. Öffnet natürlich alle Tore in Richtung Manipulation, ne?
Dass du immer gleich schlecht denken musst.
Nein, ich denke da jetzt nicht schlecht. Es ist eben einer der Gedanken, die einem da natürlich immer durch den Kopf schießt und das hat das Unternehmen ja für sich offensichtlich auch erkannt. Ne? Kann man denn das kann man tatsächlich auf der Plattform nutzen selber? Also kann man da selber mal was ausprobieren?
Genau, es gibt viele Demos, also man kann es kopieren und man kann sich dann auch, es gibt eine Developer-API und man kann sich registrieren und kann das testen. Es ist nach wie vor in der frühen Phase, es ist also jetzt vor kurzem released worden, aber man kann schon ausprobieren. Ich glaube jetzt nicht public auf der Homepage, da kann man nur Dinge hören, aber man kann sich dann da registrieren und kann dann dort das beginnen umzusetzen.
Super, sehr interessant, klasse. Dann übergebe ich nach Werther an den Andreas.
Ja, ich habe 3 und muss aussuchen. Ne? Also zunächst einmal wollte ich mich bedanken. Ich habe es leider vergeblich gesucht. Es gab mal vor einiger Zeit einen ziemlich ausführlichen Thread bei Facebook, wo wir das Thema Telefonanlage losgetreten haben und haben dankenswerterweise extrem viele Hinweise bekommen, die wir für uns auch alle durchgearbeitet haben. Klar war, wir wollen eine cloudbasierte Telefonanlage haben und ich wollte jetzt hier einfach mal Danke sagen für die zahlreichen Hinweise. Entschieden haben wir uns am Ende des Tages für Playstell, weil sie unseren Anforderungen einfach am besten entsprach. Das ist aber jetzt nicht der Pick. Der Pick ist etwas, ist gar nicht so wahnsinnig neu, aber ich glaube noch ziemlich unbekannt, nämlich Inbox für Google Mail. Ist auch eine eigene App. Was macht Inbox für Google Mail? Es ist schwierig zu erklären. Also es gruppiert quasi Inhalte meines Mail-Postfachs sinnvoll.
Oh, das ist sinnvoll. Bitte? Oh, das finde ich total sinnvoll. E-Mail ist ja echt die Hölle.
Ja, also ich gebe da mal ein Beispiel. Ich gebe jetzt bei Inbox für Gmail DMX ein, also die Messe, auf der wir nächste Woche sind. Und dann gruppiert es mir alles zusammen, was da irgendwie im Zusammenhang steht. Nämlich einmal meine Buchungsbestätigung des Fliegers von Hannover nach Wien. Zum zweiten meine Ausstellertickets, die natürlich per Mail gekommen sind. Den diversen E-Mail-Verkehr mit dem Aussteller und uns hin und her. Plus Reiseinformationen im Sinne
Hotelbuchung.
Wann genau die Hotelbuchung gruppiert dazu. Dann wann ich hier losfahren soll. Also es macht mir auch eine cool. Reiseskizze im Sinne von, wann muss ich hier mein Hintern rausbewegen, damit ich rechtzeitig zum Flughafen bin. Mhm. Es macht mir einen Vorschlag, wie ich vom Flughafen am besten ins Hotel komme. Heißt natürlich datentechnisch wieder nackig machen, aber das ist so ein typischer Nutzen, der so überzeugend ist, dass man eben an der richtigen Stelle wieder seine Schalterchen umlegt und die Freigaben erteilt, in Anführungsstrichen. Genau. Und das ist wirklich, also für mich also macht's Leben einfach wieder ein ganzes Stück leichter und sinnvoller und punktgenauer. Spitze.
Darf ich dich bitten, auch
von
zu
wem
dem,
ist das
zu,
denn?
Von Google.
Von Google.
Ja. Das ist so wie Google Trips, der im Prinzip alles aggregiert, okay, was man so an Hotel und Reise und Events dazu. Also Google arbeitet da ja ganz viel mit künstlicher Intelligenz in dieser
Richtung. Ja, genau.
Inbox bei Google.
Genau. Kannst du den ersten Pick, den du eingetragen hast, auch noch kurz erwähnen, Andreas?
Ja, weil
weil meiner packt dann da, ist dann noch eine Schicht drüber sozusagen.
Okay. Also wir haben ja schon oft genug davon erzählt, dass wir, ich sage jetzt mal recht data-driven, unseren Sales-Cycle aufgebaut haben. Und auch über verschiedene Tools. Und der letzte Lückenschluss für uns war immer noch, also du hast einen Qualifizierungsprozess, ne, in dem du halt Kunden kontaktierst, mehrfach kontaktierst, Wechselspiel aus Mail-Trip-Kampagne, Unterlagen, Versand automatisiert, dann aber auch Warmhaltephasen etc. pp. Und davon losgelöst, bis hin zu Tracking-Systemen, und davon losgelöst war für uns immer noch das ganze Thema Google Analytics. Also das war schon da, und wir haben natürlich auch Trichtervisualisierung und sehen, wenn einer kommt, wo geht er hin und findet er den richtigen Schalter und so weiter. Alles, was man da machen kann mit Hotjar-System und Analytics-Konfiguration. Aber im Sales-Prozess war das nicht logisch eingefügt. Also wenn ich jetzt in der Phase bin, automatisiertes Erstanschreiben zu Reaktion. Reaktion im Sinne von, ich kriege mit, wie geht er damit um? Aber auf der anderen Seite, was passiert eigentlich auf der Website? Also ist der Angeschriebene auf die Website gegangen? Was hat er getan? Habe ich einen Systembruch. Und das löst sich für uns mit Leadfeeder. Leadfeeder ist da gibt es ganz viele Tools. Also wir haben mal angefangen mit Leadroid. Das macht Folgendes: das identifiziert Unternehmen zunächst einmal anhand der IP-Adresse und sagt dir, okay, die und die Unternehmen waren auf der und der Seite von dir mit den und den Verwaltseiten und den Unterseiten. Soweit, so gut. Ist aber immer noch losgelöst vom Vertriebsprozess. Jetzt ist es so, dass ich das eben entsprechend meiner Sales-Phasen konfigurieren kann und sagen kann, okay, ich habe jetzt eine Mail-Trip-Kampagne, die ist dann und dann rausgegangen, und dann habe ich eben die Möglichkeit, das Lead-Feeder so zu konfigurieren, wenn er dann auf die Webseite kommt, dann erkennt sie ihn und sagt mir, er war so und so lang auf dem und dem Link und schiebt mir das dann, und das ist das Entscheidende, wie ich meine, in Pipedrive hinein, in die Opportunity, der ich eben dieses erste Anschreiben geschickt habe. Das heißt, der Saley weiß in der Sekunde, alles klar, dann und dann ist das Anschreiben rausgegangen, dann und dann ist der Ansprechpartner 1, 2, 3 oder 5 auf der Seite gewesen, das und das hat er sich so und so lange durchgelesen. Ich habe also eine qualitative Aussage, wie erfolgreich mein vorheriger Prozessschritt gewesen ist.
Und wie hoch sein Interesse ist. Ja.
Ja, wie hoch sein Interesse ist, was er gemacht hat, genau. Und das schließt so diese letzte Lücke zwischen Inbound-Marketing, losgelöst von Sales-Activities, und bringt das Data sozusagen genau an die richtige Stelle des Sales-Cycles, wo ich es brauche, um die nächste Aktion nicht platt und blind zu machen, sondern präzise weil ich die entsprechenden Vorkenntnisse und Daten habe, was, wie muss ich den als nächstes angehen. Mhm. Das splittet dann auch den Vertriebsprozess genau an der Stelle auf, weil wenn er sich ein bestimmtes Thema nicht durchgelesen hat, sondern ganz was anderes, sich vielleicht für ein anderes Produkt interessiert, dann weiß ich ja, okay, für Produkt 1 brauche ich ihn nicht nerven, aber Produkt 2 scheint ihn zu interessieren, kann sofort Schwenks machen. Ne? Also
da haben wir wieder unser Matching.
Ja, genau. Mhm. Ja. Also die Identifikation, dann das Tracking auf der Handlungsebene mit einer API zusammengeführt zu Sales im Sinne von Erkenntnis und möglicherweise veränderten Vorwärtsschreiten ist jetzt bei uns ein automatisierter Lückenschluss. Mhm. Das war das letzte Bindeglied, was uns noch gefehlt hat. Wir haben uns vieles angeschaut. Wir haben Leadberry angeschaut, Leadroid schon relativ lange im Einsatz.
Mhm. Salesviewer.
Und am Ende des Tages ist es eben Feedleader geworden. Weil, was hat uns da am besten gefallen? Das vielleicht auch noch. Alle anderen Systeme schieben dir vollautomatisch Leads einfach rüber in dein Sales-System. Und das wollten wir nicht. Also wir können uns bei Feedleader eben bestimmte Präferenzen konfigurieren. Also war mindestens auf der Seite, war mindestens so und so lange auf der Seite. Und das finde ich schon wichtig, weil sonst du zahlst nach Kontakten, das darf man nicht vergessen. Diese Modelle basieren immer darauf oder darauf, dass du eben nach Leads bezahlst. Und dann will ich halt nur das rübergeschoben bekommen, was für uns auch wirklich im Relevant Set ist.
Mhm, genau. Also das Tool heißt, ich drehe es nochmal richtig rum, Leadfeeder, nicht Feedleader, also Leadfeeder.
Mhm. Link machen wir dazu. Feedleader gesagt.
Du hast Feedleader immer wieder gesagt, ja.
Entschuldigung.
Ja, macht nichts. Genau, darauf basierend, also wenn man auch jemand identifiziert hat oder weiß, ein Unternehmen interessiert sich jetzt für ein bestimmtes Produkt bei mir, bei uns beispielsweise das Thema Textroboter, dann kann einer der nächsten Schritte sein, zu identifizieren, wer ist im Unternehmen der richtige Ansprechpartner. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, das herauszubringen. Idealerweise geht man auf LinkedIn oder Xing und sucht mal nach dem Unternehmen. Die haben ja dann meistens auch eine Unternehmensseite. Dort gibt es immer einen Reiter Mitarbeiter, den klicke ich an, dann sehe ich, wer ist dort für den Bereich Marketing zuständig oder gibt es einen Leiter E-Commerce oder ähnliches, kann die Leute entsprechend identifizieren. Jetzt möchte ich möglicherweise auch Kontakt mit dem aufnehmen. Das kann ich entweder direkt über Xing machen natürlich, das ist eine der Möglichkeiten. Wenn ich aber ein bisschen mehr zu sagen habe, möchte ich möglicherweise per E-Mail mit ihm in Kontakt treten. Dann ist natürlich immer eine der Herausforderungen, wie kriege ich denn die, ich habe die E-Mail-Adresse von demjenigen aber auch nicht. Und da hat uns ein Hörer oder ein Hörer tatsächlich weitergeholfen, nämlich der Chris Hilbert, den ich an der Stelle auch ganz herzlich grüße und mich bedanke für den Tipp, der uns da tatsächlich dieses Tool sehr, sehr viel Arbeit erspart. Die Website heißt hunter.io, also Hunter wie Jäger, H-U-N-T-E-R.io. Und dort gibt es oben einfach eine Suchzeile und dort trage ich einfach die Domain ein. Also kann man mal jetzt zum Beispiel unser Unternehmen reinschmeißen, nämlich unice.de. Und was das dann ausspuckt, ist ganz einfach alle E-Mail-Adressen, die diesem System sozusagen bekannt sind, dass es irgendwie im Web gecrawlt hat. Und vor allen Dingen gibt mir dieses System aus, wenn die E-Mail-Adresse nicht dabei ist von dem Gesuchten, wie ist diese E-Mail-Adresse aufgebaut? Ja, also gibt es ja im Prinzip immer die üblichen Formate, Vorname, Punkt, Nachname, Ad sowieso oder erste Buchstabe des Vornamens gefolgt vom Nachnamen. Also 3-4 Kombinationsmöglichkeiten. Das kriegt man mit Hunter.io gut raus. Das ist
und ist ein Plugin für Chrome.
Genau.
Das heißt, einfach ein Maus, wenn man auf einer Webseite ist, ein Mausklick.
Ein Klick und
schon hat man die auf den Aufbau der E-Mail-Adressen und alle E-Mail-Adressen der entsprechenden Mitarbeiter, die im Webauftritt angegeben sind.
Ganz genau. Ja, das war mein Pick an der Stelle. Ich habe noch einen zweiten aufgeschrieben, aber über den haben wir heute schon ausgiebig gesprochen. Alexa investiert die 59 Euro oder 49, was es kostet, schafft euch dieses Thema an, beschäftigt euch damit. Wirklich hoch, hoch spannend und ich glaube, ihr habt alle viel Spaß damit. Es ist erstaunlich, wie schnell man das tatsächlich adaptiert. Prima, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch. Vielen Dank, Michael, dass du dir die Zeit genommen hast, in Amsterdam trotz Konferenz an der heutigen Aufzeichnung teilzunehmen. Vielen Dank nochmal. Ist er noch da? Oh, der ist gar nicht mehr da, oder? Hat es den rausgehauen?
Hat es den aus der Kurve getragen?
Offensichtlich.
Der hat sich nur gemutet. Kennt ihr diese Situation, wenn jemand so, nein, wo ist der Mute-Knopf? Unmute. Das hatte jetzt also so Didi Charlie Chaplin-Qualität, Wasserflasche in die Luft, Handy weg, Schuhputz-Ding. Also das Hotelzimmer ist jetzt eine Baustelle. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, wollte ich sagen. Ja. Es war ausnehmend anregend. Herzlichen Dank dafür.
Ja, vielen Dank fürs Dabeisein, Michael. Ganz herzlichen Dank. Dann auch Andreas nach Werther. Vielen Dank fürs Dabeisein.
Klar, gerne.
Gruß ans Gegenüber. Ich nehme an, Rosella sitzt dir gegenüber, oder? Mhm. Genau, wunderbar. Und dann machen wir uns auch wieder in die Arbeit.
Genau.
Bei dir, Andreas, vielen Dank für die Bereitstellung deines Büros, in dem wir Channelcast aufzeichnen, für den guten Kaffee, den der Kollege Michael Frey hier auch reingebracht hat. Ich habe hier noch zwei Butterbrezeln liegen, da kriegst du nachher auch noch eine. Weil nämlich schleppe ich nicht mit allen nach Hause. Und wir bedanken uns fürs Zuhören. Freuen uns auf Reaktionen, freuen uns drüber, über Kommentare, Empfehlungen, sonst was. Lasst uns in den Dialog treten. Und ich denke, wir hören uns dann in 4 Wochen wieder.
Genau, der Termin steht.
Termin steht schon?
Dann sag ich gleich. Der Termin, Moment, lass mich in den Kalender schauen. Der Termin ist, glaube ich, der 28.06.
28.06.
Moment, halt.
Schau nach.
Der Termin ist 29. Der 29.06. Mhm. Da habe ich noch Urlaub, bin aber schon wieder in München. Das heißt, ich bin dabei.
Alles klar. Ja, dann herzlichen Dank nochmal und
bis zum nächsten Mal. Hörer, bis zum nächsten Mal.
Macht es gut.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Thank you.